Guten Morgen, Felix.
Guten Morgen, Jan.
Habe ich dir schon von Neo Fetch Royale erzählt? Das ist ein super spannendes neues...
Warte kurz. Habe ich dir schon erzählt, dass ich unsere Gespräche ab sofort aufzeichne, um eine neue tolle Produkterfahrung mittels KI zu schaffen?
Ach, jetzt nicht auch noch du.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur Episode 106 des Fokus und Linux Podcasts, Redaktionsschluss am 24. Mai 2024 und Aufnahme am 27. Mai 2024. Und mit dabei, ihr habt sie schon gehört, einmal der Jan.
Moin, moin.
Und unser KI-Beauftragter Felix. Hi.
Moin.
Wie geht's euch? Wie war euer Mai bisher?
Ja, viel zu tun. Irgendwie will jeder was von mir und super viele verschiedene spannende Themen. Ja. Kann ich klagen.
Bei mir, glaube ich, wie bei vielen Leuten im Land ein bisschen zerstückelt. Also ich fand der Effekt von diesen Zwischenfeiertagen, vor allem wenn die so mitten in der Woche liegen und man hat immer so zwei Tage, dann wieder einen Tag nicht, dann wieder zwei Tage. Irgendwie hat mich das ein bisschen verwirrt zwischendurch. Aber generell war es eigentlich ganz gut.
Ja, das stimmt. Wobei ich muss zugeben, das ist eigentlich ganz nett, wenn man so ein paar Feiertage zwischendrin hat. Da kann man strategisch ja einfach auch mal so einen Feiertag noch auch nutzen, um ein verlängertes Wochenende zu gestalten, noch mal einen Tag freinehmen vielleicht. Und das habe ich auch ganz gern genutzt, vor allen Dingen natürlich auch nach der Red Hat Summit, die ja stattgefunden hat. Da habt ihr vielleicht schon unsere Specials hören können, liebe Zuhörende. Da bin ich jetzt ganz, ganz froh, dass ich die Eindrücke jetzt auch mal dann legen konnten. Ich habe jetzt nämlich auch mal die Zeit genutzt und habe mal einen Konferenzbericht veröffentlicht, den wir in den Shownotes verlinkt haben, wo nochmal so die Highlights zusammengeschrieben sind und auch so ein paar Bilder mit drin sind. Weil ich finde ja auch, ist ja ganz nett, wenn man so viel hört auf der Tonspur, was sich so getan hat, aber auch nochmal ein paar Bilder zu sehen, das kann auch ganz interessant sein. Also gerade auch so die Räumlichkeiten, in denen wir da unterwegs waren, die fand ich schon echt beeindruckend. Und ja, bin froh, dass die nächste Konferenz auch schon direkt vor der Tür steht. Der nächste Monat ist ja auch schon die SUSECon. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was wir da so Neues mitnehmen werden. Aber kommen wir mal zu den News diesen Monat und vor allen Dingen zu dem Feedback und den Ankündigungen vorher. Es gab nämlich noch einiges an Feedback. Zum Beispiel hat Nebukadnezar zur Proxmox-Folge geschrieben: Fantastische Folge, habe sehr viel gelernt. Das freut uns natürlich sehr zu hören. Dann gab es vom lieben Lukas noch Feedback. Er hat gesagt, dass er die Einordnung zu Reddict und Welky gut fand. Und er hat auch gesagt, dass es zum Thema Lizenzen oder restriktive Lizenzen Jude Vault auch einen Artikel noch geschrieben hat, den wir euch natürlich zur Nachlese in die Shownotes gepackt haben. Und er merkt noch an, finde es super, dass ihr Kapitelmarken so fleißig pflegt. Wenn mich ein Thema mal nicht so interessiert, kann ich zack drüber springen. Danke dafür. Das freut uns natürlich zu hören und ich finde das auch sehr, sehr wichtig, dass wir Kapitelmarken auch weiterhin haben. Also ich finde das auch bei anderen Podcasts gut, weil nicht jedes Thema interessiert einen. Also ich skippe auch gern mal so ein paar Themen und von daher ist es uns natürlich wichtig, dass wir das auch anbieten. Seid ihr auch Kapitelspringer, Jan und Felix?
Ich würde eher sagen nicht. Also auch bei YouTube-Videos, das gibt es jetzt mittlerweile da auch so Kapitelmarken, bin ich... Also ich ärgere mich sonst immer, wenn mir der Kontext fehlt oder irgendwie so eine Referenz zu einem früheren Thema kommt. Ich weiß gar nicht, wie das bei uns ist, ob das bei uns der Fall ist, aber ich bin Team Durchhören.
Ich muss sagen, ich auch eigentlich. Also die Podcasts, die ich fleißig höre, die höre ich eigentlich meistens durch. Die laufen dann aber auch so ein bisschen auch nebenbei und dann, weiß nicht genau, habe ich selten, während ich zum Beispiel nebenbei noch koche, habe ich selten das Bedürfnis, dann nochmal das Handy, oh, das ist jetzt aber ziemlich langweilig und dann ist rauszuziehen und wegzuskippen. Meistens läuft das dann einfach weiter.
Dann gab es noch eine Antwort auf deine Frage, Jan. Du hattest nämlich gefragt, wie es mit den Hashtags der letzten Folge aussah. Und da hat Earl Novi, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, auf Mastodon geschrieben, X-Zorn und Gummibärenbande wären bei ihm auch sehr gut angekommen.
Das freut mich.
Chance vertan, beim nächsten XZ-Utils-Bug können wir dann die dann benutzen.
Wird gemacht.
Ja. Dann gab es noch Feedback vom lieben Willi, der hat geschrieben, echt stark, welchen super Content ihr uns liefert, wurde etwas zu RHEL 10 erzählt, was mich zum Beispiel interessieren würde, ob man weiterhin auf XFS setzt. Ja, ich war auch ein bisschen verwundert darüber, dass nicht so viel über RHEL 10 auf der Red Hat Summit gesprochen wurde. Also natürlich, Fedora 40 ist gerade erschienen und in Bälde wird auch CentOS Stream 10 veröffentlicht werden. Das bildet dann ja die Basis für RHEL 10. Aber es war ja noch relativ wenig, ja, wirklich Belastbares zu vernehmen, in welche Richtung das gehen könnte. Ich denke mal, das wird weiterhin auch XFS und X4 sein. Also mehr kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da in der Kürze noch ein sich an der Strategie da was ändert, aber da werden wir auf jeden Fall berichten, wenn die erste CentOS Stream 10 Version dann draußen ist. Kommen wir mal zum Aufreger des Monats. Ich hatte diesen Monat eine Anfrage, die ich technisch sehr spannend fand, die mir aber bestimmt auch das ein oder andere weitere graue Haar hat wachsen lassen. Und zwar ging es darum, Ubuntu Pro Repositories auf anderen Patch-Management-Tools zur Verfügung zu stellen. Also Ubuntu Pro haben wir ja hier und da immer mal wieder beleuchtet in diesem Podcast. Ist ja das Offering, das Canonical anbietet, um eben bis zu 12 Jahre Updates noch für ältere Ubuntu-Releases zur Verfügung zu stellen. Sehr feine Sache. Gibt's auch noch als Free-Variante für den Heimanwender, die Heimanwenderin, die das gerne zu Hause benutzen möchten. Ich glaube, 5 Subscriptions oder für bis zu 5 Systeme ist es mit drin. Wenn man Mitglied der Ubuntu-Community ist, im Sinne von, dass man auch selbst contributet, sind es 50, also durchaus interessant. Die Anforderung, die ich da hatte, war, dass das Ganze aber in einer AirGap-Umgebung auch stattzufinden hat. Das heißt, man muss die Debian-Files vorab irgendwie runterladen und zur Verfügung stellen. Da habe ich lange in der Doku gesucht, habe nichts gefunden, habe dann irgendwo über Umwege einen Link zu einem Source-File von der Dokumentation von Ubuntu Pro gefunden. Das ist auch in den Shownotes verlinkt. Da ist auch von AirGap die Rede. Und da ist auch ein Link, wo man dann die Informationen findet, wie man das AirGap einrichtet. Und das geht natürlich hinter die Paywall. Ja, und das geht auch nicht mit einem Free-Account. Also die Dokumentation kann ich mir leider nicht ohne zahlende Kundschaft zu sein anschauen. Das fand ich ein bisschen schade. Und habe mir dann aber mal angeguckt, wie das technisch eigentlich funktioniert. Also habe mir dann selbst mal so eine Subscription geklickt und habe dann festgestellt, dass es im Wesentlichen ist es halt der Ubuntu Pro Client, der dann installiert wird. Der wird auch einmal aktiviert mit der E-Mail und der Subscription, die man eben hat. Und dann wird da eigentlich nur ganz normal ein Repo eingebunden, das sich mit einem Bearer-Token authentifiziert. Und das kann man natürlich auch woanders eintragen. Und die URL, die kann man sich dann auch mit Curl und dem Bearer-Token, kann man sich die raussuchen. Und das habe ich mal zusammengeschrieben, ist auch in den Shownotes verlinkt. Also man muss einfach nur GPG-Keys importieren und das Bearer-Token zuweisen. Dann geht das auch mit einem Uyuni oder mit Formen und Cartello oder mit einer anderen Patch-Management-Software, die man da einsetzen möchte. Dafür habe ich dann ein PR aufgemacht beim Uyuni-Projekt, damit das mal in die Dokumentation aufgenommen wurde und das wurde auch gemerged. Das heißt, im Zuma 5.0 oder in der nächsten Uyuni-Version wird das dann in der Doku drinstehen. Und der Maximilian von der Artex, Grüße gehen raus, hat gesagt, er macht das Gleiche dann auch für Formen und Cartello. Denn bei denen, die bauen ja den Artex Ocarino, ist es in der Doku schon drin. Und da das Ganze ja auf Formen und Cartello basiert, kann man das 1:1 natürlich auch so für Formen und Cartello anwenden. Da wird es dann also auch bald in der Doku drinstehen. Also ich finde das schade, dass das so mühsam erst selbst herausgefunden werden musste. Das hätte man auch einfach dokumentieren können. Das ist ja kein Geheimnis. Natürlich kann man diese Information nutzen, um halt einfach mehr Rechner zu betanken, als man Subscriptions hat. Aber das ist ja beim SUSE Manager genauso. Da kann ich ja auch einmal Red Hat runterladen und kann das 100-mal installieren und kann mir somit dann die Subscriptions sparen. Aber das funktioniert natürlich dann nur so lange, bis das erste Audit kommt. Und das gilt für Canonical natürlich genauso. Also da bitte fair bleiben. Das natürlich nur im Rahmen der Möglichkeiten nutzen. Denn wenn mal so ein Audit kommt, dann wird's halt auf einmal ganz schnell unlustig, wenn dann halt statt 5 Maschinen auf einmal 5000 Maschinen da sind und man keine valide Subscription hat. Das war mein Aufreger des Monats. Und bei Jan, glaube ich, gab's auch einen ähnlichen Moment.
Genau. Und zwar, ich komme noch ein bisschen später dazu, was wofür ich es benutzt habe. Das ist nämlich so ein bisschen die Dualität dieses Tools. Es geht um FlashROM. Das Ganze kommt so aus dem Coreboot-Projekt und ist dafür gedacht, dass man das benutzt, um Flash-Chips zu bearbeiten, gegen den Willen des Herstellers sozusagen. Also wenn du zum Beispiel, ich glaube, Coreboot ist eine Alternative für UEFI oder für die Firmware und die wird dann, dadurch, dass sie dann nicht signiert ist, muss man da teilweise ein paar Umwege gehen und das so ein bisschen darauf zwingen. In meinem Fall ist das dann mit so einer Klemme, die packe ich auf den Flash-Chip auf der Platine und will die dann eigentlich nur auslesen. Und der Flash-Chip, den ich da geplant hatte, der war noch nicht von FlashROM unterstützt. Das Hinzufügen zu FlashROM war eigentlich auch denkbar einfach. Also das ist alles in C, aber das ist recht gut dokumentiert, kann man ganz gut hinzufügen. Und da dachte ich mir, ja, wenn die schon so ein cooles Tool bereitstellen, dann gebe ich doch die Sachen, die ich da gemacht habe, auch zurück. Ist ja nur fair. Und dann habe ich mir mal angeguckt, was ich alles tun muss, um bei FlashROM zu contributen. Ich muss mir Git-Hooks installieren. Das sind so Shell-Skripte, die in dem Projektordner liegen und vor jedem Git-Commit aufgerufen werden, um ein paar Überprüfungen zu machen. Ist ja, muss ich dann halt irgendwie auditen, muss ich gucken, dass die keinen Quatsch machen. Bisschen unschön. Gefällt mir nicht so richtig. Dann muss ich den Commit richtig formatieren. Das heißt, ich muss einen Commit-Titel haben, ich muss eine ausführliche Message schreiben, ich muss den Commit signen, ich muss eine Change-ID einfügen, ich muss mich an den Code-Style halten, also 80 Zeichen Soft und 112 Zeichen Hard Limited. Und das darf man umgehen, damit der Code einfacher grabbar ist. Mhm. Und dann, bevor ich das pushen kann, muss ich mich bei Gerrit registrieren. Das ist deren Patch-Management-Software, weil ich es richtig verstanden habe. Da muss ich mich da registrieren, muss dann E-Mail hinterlegen, muss dann SSH-Key hinterlegen und muss dann quasi, wenn ich das gepusht habe, noch einen Reviewer oder eine Reviewerin zum Patch hinzufügen und muss dann gegebenenfalls irgendwie Patches von Gerrit runterladen oder genau die Anpassung so ziehen. Und meine Änderungen haben vielleicht 10 Minuten gedauert, aber nur das zu überfliegen und das alles vorzubereiten, irgendwie sauber aufzubereiten, das hätte mich garantiert ein Vielfaches von dieser Zeit gekostet. Und ich fand das schade. Also ich hätte da gern contributed, aber das war mir die Zeit dann halt nicht wert. Das ist dann halt einfach meine Freizeit, die dafür raufgeht, die auch irgendwie, wo ich an meinem Projekt weitermachen kann. Ich habe sogar versucht, ich habe ein paar Freunde, die in dem ganzen Space so unterwegs sind, und habe gefragt, ob die das vielleicht einfach für mich committen können. Aber die waren jetzt nicht genau für dieses Projekt, haben die noch nichts gemacht. Und ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich hätte das gerne zurückgegeben, aber der Zeitaufwand war es mir dann nicht wert. Und auch die Githooks zu installieren und so. Also das ist alles so ein bisschen unschön. Mein Wunsch wäre, dass das irgendwie ein bisschen, ich sag nicht, geht alle auf GitHub und zentralisiert den Entwicklungsprozess, aber man kann sich ja zumindest mal so ein VJHO installieren. Mhm.
Ja, bin ich voll bei dir. Also das hört man immer wieder, dass da der Zugang natürlich leicht sein muss. Also gerade beim Linux-Kernel wird das immer wieder auch angemerkt, dass man sich da ja für die Mailingliste erstmal anmelden muss und dann an eine Mailingliste das Ganze dann erstmal hinschickt und dann auch verargumentiert, wenn da noch Fragen sind. Da wäre natürlich so ein PR, den man direkt einfach sehen könnte, einfacher. Aber da wird es sicherlich wirklich valide Gründe geben, warum sie das nicht machen. Da hatten wir auch, glaube ich, einmal in unserem Interview mit einem der Kernel-Entwickler vor 2 Jahren drüber gesprochen. Und auch bei solchen Projekten ist das, glaube ich, echt ein Thema, wo man mal ab und zu reviewen kann, ob die Experience vielleicht optimiert werden könnte. Weil wenn ich jetzt mir da 2, 3 Accounts klicken müsste irgendwo, um was zu contributen und ich habe vielleicht einen Quickfix, wo ich nur 5 Zeilen oder vielleicht in 1 Zeile irgendwas anpassen muss, dann überlege ich es mir halt schon 3-mal, ob ich mir dann die Mühe mache. Also bin da voll bei dir und kann verstehen, dass das ziemlich frustrierend sein kann. Hast du denn einen Aufreger, Felix?
Ja, dagegen ist mein Aufreger ziemlich untechnisch und basic. Ich habe immer tatsächlich ziemlich Probleme, für die Rubrik irgendwas zu finden. Deswegen skippe ich die meistens. Jetzt habe ich mich gerade vor einer halben Stunde extrem über ein On-Prem-Wiki-Tool, was relativ bekannt ist, aufgeregt. Und ja, ich weiß nicht genau. Irgendwie. Es ging darum, dass man plötzlich irgendwelche Einrückungen nicht mehr machen konnte. Irgendwie kann man tap und immer wieder klicken und plötzlich geht das einfach nicht mehr, einfach aus dem Himmel. Also es ist eher so ein allgemeiner Rant über die kleinen Hänger des Alltags, wenn man es gerade eilig hat und man will eigentlich nur kurz was schreiben und dann geht's nicht.
Ja. Das kann ich nachempfinden. Das ist auch für mich jetzt so wieder der Punkt, sich mal auf die Liste zu schreiben, dass wir vielleicht unser Tooling für diesen Podcast nochmal überdenken, weil notwendigerweise so ein internes Wiki vielleicht nicht das beste Tool ist für so einen vollumfänglichen Sendungsplan, wo so 20, 30 Episoden im Jahr drin sind mit allen möglichen Stichpunkten und Shownotes. Das könnte man vielleicht mal schön in so ein Git-Repository packen und durch Markdown-Files ersetzen und vielleicht eine Pipeline bauen, die auch die ganzen Aufgaben, die davor und danach anstehen, wegautomatisiert. Ich glaube, da können wir mal so ein Mini-Hackathon machen.
Da gab es doch auch, also was halt an dem Wiki schön ist, ist, dass man da halt gleichzeitig dran arbeiten kann. Mhm. Dann spart man sich die Merge-Konflikte. Das kann man ja mit so Hedgehog, heißt das, glaube ich. Ja. Das ist so ein Open-Source-Tool. Das ist auch recht einfach deployed. Und das Schöne wäre natürlich auch, dass wir damit unsere Shownotes auch, unser Skript so ein bisschen open-sourcen könnten. Das heißt, wenn Zuhörerinnen sich mal hinter die Kulissen schauen wollen oder irgendwas nochmal ein bisschen nachlesen wollen, oder vielleicht einfach auch nur gerade in der Bahn sitzen ohne Kopfhörer und wollen trotzdem irgendwie wissen, was bei Linux passiert, fände ich schon cool. Also ja. Hackathon, bin ich dabei.
Kommt auf die Liste. Kommen wir mal zu den News des Monats. Und wenn ich so die erste News sehe, dann macht mich das schon wieder traurig. Also der Monat ist schon wieder so ein Downer-Monat. Also wir haben irgendwie ICQ, was abgeschaltet wird Ende Juni. Wir sind diesen Monat um das Doge-Meme beraubt worden. Und jetzt sehe ich hier auch noch, dass Neofetch eingestellt wurde. Was ist denn da der Grund, Jan?
Es gab nicht so richtig so ein Statement von dem Autor. Ich meine, Dylan Arps heißt er. Und das Repo wurde einfach am 26.04. so ein bisschen stillschweigend archiviert, zusammen mit den anderen Repositories von dem User. Das ist jetzt aber auch, das sollte eigentlich auch niemanden schocken. Das letzte richtige Update war in 2020. Patches wurden kaum noch akzeptiert. Mhm. Ich glaube, da war einfach so ein bisschen die Luft raus. Das Ganze ist auch in Bash geschrieben. Das heißt, die Barrier to Entry ist jetzt auch nicht super gering. Ich weiß nicht, so riesen Bash-Projekte, das ist auch kein schönes Ding, da irgendwie durchzusteigen. Und kommen wir vielleicht erstmal zu dem Tool. Wir haben jetzt so ein bisschen vorausgesetzt, dass jeder weiß, was Neofetch ist. Aber das will ich auch nochmal kurz einführen. Das ist ein Tool, das hat man, ich glaube, wenn man im Open Source Space ist, hat man es auf jeden Fall schon gesehen, kann es vielleicht aber nicht zuordnen. Das zeigt so ein schönes ASCII-Logo von der aktuellen Distribution bzw. Betriebssystem an. Und daneben stehen dann so Systemfakten wie Hostname, wie viel Arbeitsspeicher ist da, welche CPUs installiert, wie viele Monitore, wie viele Pakete und so weiter und so fort. Und das alles im Terminal. Und das war eigentlich immer ganz gut, wenn man irgendwie auf Foren angeben wollte, wie cool sein eigenes System ist oder mal eben kurz nur zeigen wollte, was für Hardware man drin hat. Und genau, das ist eigentlich auch in den meisten Standard-Repositories drin gewesen von den Distros. Und ja, das ist jetzt... Es funktioniert zwar noch, aber neuere Hardware ist halt nicht mehr so gut supported. Das heißt, da können nicht mehr so viele Fakten angezeigt werden. Und ja, wie das in der Open-Source-Welt so ist, gibt es da jetzt schon mehrere Alternativen. Zum Beispiel High-Fetch, Neovo-Fetch und Fast-Fetch. Wobei Fast-Fetch dann sogar in C geschrieben ist und nochmal eine Ecke schneller ist. Ich glaube, Christian stellt uns später auch noch eins vor. Jetzt kurz ein Spoiler. Und deswegen auch unser Hashtag der Woche, das Neofetch Royal, also Hashtag Neofetch Royal. Und jetzt die Frage hier so in die Runde an euch beide, aber auch an unser Publikum. Benutzt ihr Neofetch? Habt ihr auch schon mal Neofetch von eurem System irgendwie im Forum gepostet? Wie macht ihr das?
Ich habe das auf jeden Fall schon mal benutzt. Also im Forum gepostet nicht, aber vor allen Dingen, ich glaube, ja, einfach auch zum Vergleich, glaube ich, als ich es mal gesehen hatte, dann wollte ich das auch mal gucken, ob das bei mir auch geht, glaube ich. Und dann habe ich mir das manchmal so angewöhnt, wenn ich die Informationen, die es halt bietet, irgendwie brauchte. Aber ist jetzt nichts, was man nicht irgendwie ersetzen könnte, aber ja.
Ja, geht mir ähnlich. Also ich bin jetzt auch nicht mehr so auf Reddit unterwegs und auch nicht mehr in Foren. Nichtsdestotrotz ist Neofetch Bestandteil eines jeden Systems bei mir. Das gehört zum guten Ton, weil man halt schon einfach mal flexen will. Und gerade wenn man auch irgendwo Hardware mal ausstellt, das Erste, was die Leute machen, ist Terminal aufmachen, Neofetch eintippen. Und da will man natürlich, dass die Leute nicht verärgert werden, dass da kein Neofetch installiert ist. Und ist natürlich klar, also das Ding war ausentwickelt eigentlich. Ja, und deswegen war das nur eine Frage der Zeit. Was ich ja halt viel cooler finde, ist die Argumentation, warum der Entwickler Neofetch nicht mehr weiterentwickelt. Der hat sich nämlich komplett aus der IT verabschiedet und hat gesagt, er ist jetzt Farmer und hat halt einfach keinen Bock mehr auf das mit den Rechnern. Und an dem Punkt bin ich auch manchmal, dass ich mir so denke, wieso machst du eigentlich nicht mal was mit Holz oder irgendwas anderem Handwerklichen? Und von daher, allein aus dem Grund muss man das schon unterstützen, dass der werte Autor jetzt gesagt hat, er macht jetzt kein Neofetch und auch keine anderen Projekte mehr. Der hat nämlich ziemlich viel gehabt. Der hat auch eine eigene Distro gehabt und echt cool, dass er da so konsequent einfach überall den Sack zumacht.
Ja, gut, dann das ist mir ganz an mir vorbeigegangen. Aber ja, spannend, finde ich auch cool. Bei mir, dass irgendwas mit Holz, das wäre jetzt, glaube ich, auch für mich. Ich habe auch schon, also die CNC-Fräse steht schon bei mir rum. Also ich glaube, lange dauert es bei mir nicht mehr, aber schauen wir mal.
Kommen wir zur nächsten News, die deutlich erfreulicher ist, nämlich ein neues Release von Fedora. Und Felix hat Details dazu.
Ja, genau. Und zwar gibt es sogar einen runden Geburtstag, könnte man sagen. Also es kommt auch mal ein bisschen, wie man das sieht, aber es gibt die 40. Version. Fedora 40 wurde released, 23. April. Und das ist auch ein bisschen was Besonderes fürs Projekt. Das habe ich nämlich in der Vorbereitung im Blog dann gelesen. Und zwar ist es auch der 20. Release für Matthew Miller als Fedora Project Lead. Darauf ist er auch sehr stolz. Und ich denke, das kann man auch sein, cool, wenn man so eine lange Zeit so ein Projekt irgendwie maßgeblich mitbetreut und gestaltet hat. Was direkt neu ist, wenn man das halt installiert, wenn man es aufmacht, ist natürlich die neue Version von GNOME 46 und KDE Plasma 6. Was bei KDE Plasma 6, das hatten wir auch aus der Beta schon angekündigt, neu ist, dass es jetzt nur noch Wayland out of the box unterstützt und die Standardunterstützung für X11 rausgeschmissen hat. Man kann das natürlich weitere Nachrichten. Es gibt auch die Kompatibilitätsebene über X-Wayland. Und das ist vielleicht eine Sache, ja, wenn man da irgendwelche Punkte hat, was man bedenken muss. Da sind wir mal ja, auf jeden Fall zuversichtlich. Das wird, glaube ich, funktionieren. Das wird auch dann vielleicht auch bei der GNOME-Version dann der Weg sein in Zukunft. Worauf sie besonders stolz sind, oder halt eine Sache, die besonders herausgehoben wurde, dass es ein neues Paket gibt, und zwar PyTorch. Einfach für, um die Zugänglichkeit des Tools halt irgendwie zu erhöhen. Was natürlich ja eigentlich fast keinen einfachen Weg gibt, an so ein Softwarepaket zu kommen, als über einen DNF-Install. Ja, das ist vor allem der Grund. Es gibt im Moment tatsächlich nur eine CPU-Unterstützung. Die GPU-Unterstützung, das ist ein bisschen tricky wohl noch. Das könnte auch noch kommen, ist aber noch nicht drin. Ist anscheinend mit dem Treiber-Stack ein bisschen schwierig manchmal. Ansonsten fand ich die Überschrift aus dem Ankündigungsflow auch ganz gut. Updates all around. Das ist natürlich typisch, wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt einen neuen Release, dann bundelt das natürlich alle möglichen Updates zu den Paketen, die da enthalten sind. Da waren auch alle relativ fleißig. Es gab ja auch einige wichtige Security-Patches, die irgendwie in letzter Zeit kamen. Von daher ist das auch immer ein Grund, quasi sein System auf die neueste Major-Version zu updaten. Was auch spannend ist oder ein Punkt für die weitere Entwicklung, und zwar markiert dann Fedora 40 auch den Branchpoint für CentOS Stream 10 und RHEL 10. Das heißt, ab dem Punkt die Neuerungen, die jetzt quasi eingeflossen sind bis dato in Fedora 40, die werden dann über diesen Punkt auch ihren Weg finden in eben CentOS Stream 10 und dann später auch in RHEL 10. So, das heißt, Sachen, die jetzt in 41 kommen, werden dann wieder quasi auch in den nächsten Stream dann erst reinkommen, ne? Um dann jetzt so diese Kombination zu finden aus eben Upstream-Entwicklungen und Sachen, die da eben neu ausprobiert werden und der Stabilität, die dann jetzt da aus der stabilen Version, die daraus jetzt kommt. Ja, was man noch sagen könnte, das haben wir tatsächlich aber schon ein bisschen besprochen, könnt ihr es auch nochmal nachhören in unserer Folge 100 aus dem Februar. Und zwar die Einführung der Atomic Desktop Marke. Das hatten wir schon so ein bisschen erläutert, nochmal als Reminder. Fedora, das Projekt, fasst jetzt die verschiedenen Immutable OS Tree Spins zusammen unter der Marke Atomic. Und daraus entstehen halt jetzt, wenn neue Desktop Manager aufgenommen werden oder halt bei den neuesten Sachen, die es auch schon gab, die Atomic Spins, zum Beispiel für den Budgie Desktop, eben Fedora Atomic Budgie. So, das wäre dann das neue Naming. Kinewhite und Silverblue gehören auch weiterhin zu diesem Bunch, zu dieser Atomic-Marke, bleiben aber als Namen, eben weil die schon so ein bisschen etablierter sind, bestehen. Das heißt, es gibt halt eben weiter Kinewhite und Silverblue als Name, ohne quasi, also es heißt dann nicht Atomic oder Fedora Gnome Atomic, ne? Sondern die bleiben halt so bestehen, gelten aber weiterhin als, also gelten auch als Atomic Spins, gehören also zu dieser Familie dazu. Ja, das ist so ein bisschen das Grobe aus der Richtung Fedora-Projekt. Ich denke mal, alle sind gespannt. Christian und ich haben schon ein Update gemacht, ne?
Ja, wollte ich dich nämlich auch gerade fragen, ob du auch schon geupdatet hast. Ich musste ja, und ich habe sogar die 39 übersprungen, weil ich wollte eigentlich erst auf die 39 gehen, aber dann war die nicht mehr in der GUI direkt angeboten worden und ich war jetzt zu faul, auf die CLI zu gehen. Dann habe ich einfach mal von 38 auf 40 geupdatet. Und das hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Also sowohl privat als auch, privat hatte ich schon 39, als jetzt auch hier auf dem Arbeitsgerät, war echt sang- und klanglos. Ich musste nur ein paar Python-Pakete neu installieren. Das war irgendwie kaputt, also die im Userland. Aber ansonsten habe ich keine Probleme gehabt.
Ja.
Wie war das bei dir, Felix?
Ich hatte auch nur so ein, zwei Kniffe, die ich dann ein bisschen repariert. Ich kannte das auch schon. Also so ähnlich ist mir das schon mal bei einem Upgrade passiert. Aber nichts Größeres, alles relativ entspannt.
Sehr schön. So soll es ja sein.
Ja. Was auch noch eine Info wäre für Jan. Also du kannst auch jetzt direkt auf Fedora 40 gehen. Mit dem Ashai Remix ist auch schon da. Also du kannst ohne weiteres dein Mac quasi umrüsten. Dem steht nichts im Weg, könnte man sagen. Alles Latest Greatest dabei.
Ja, Hammer. Na gut.
Apropos Latest Greatest, es gibt ein paar erfreuliche Nachrichten zu Firefox. Und zwar, wir hatten darüber berichtet, im Februar gab es, dass es einen neuen Interim-CEO gab. Und ich glaube, damals haben wir uns ein bisschen spekuliert, dass es bei Firefox, glaube ich, unsere Spekulation war, dass es bergauf geht in Sachen Features. Und das Ganze zeigt sich jetzt auch so ein bisschen. Und zwar wurde Priorität auf Features gesetzt, die sich von der Community gewünscht wurden. Mit dabei Tab-Grouping, Vertical-Tabs, Profile-Management-System, besser verständliche Privatsphäre-Optionen, die UI wurde aufgeräumt und laut Speedometer-Benchmark ist Firefox jetzt 20% mehr responsive. Sie haben sich auch so ein bisschen zum Thema KI geäußert, da wird einigen ja dann der kalte Schauer über den Rücken gelaufen sein. Aber sie haben gesagt, dass sie sich einen konservativen Einsatz von KI vorstellen können, zum Beispiel für Alt-Text bei Bildern in PDF-Dateien. Also das heißt, dass Bildbeschreibungen für PDF, also wenn Bilder in der PDF-Datei sind, dann werden da Bildbeschreibungen für generiert. Das Ganze soll on-device passieren und auch on-device gespeichert werden. Das heißt, da verlässt nichts, also wenn ihr euch ein PDF anguckt, geht nichts in Richtung Mozilla. Und genau, wenn ihr Feature-Wünsche habt, dann gerne auf connect.mozilla.org äußern.
Cool, das ist, also ich bin jetzt ja nicht der größte KI-Freund, wie man vielleicht schon rausgehört haben könnte, aber bei Sachen, die on-device sind, finde ich das prinzipiell gut. Und das Problem ist, dass ja alles so als KI im Moment bezeichnet wird, auch wenn wir vielleicht nur von klassischen Maschinen oder Deep Learning reden. Aber zum Beispiel die reine Offline-Übersetzungs-Engine, die Firefox da entwickelt hat, die finde ich halt gut. Und auch sowas wie Alt-Texte für Bilder generieren, finde ich super sinnvoll. Ich habe immer so das Problem, wenn ich auf Mastodon Memes poste, dann muss ich natürlich immer einen passenden Alt-Text schreiben, weil wir wollen ja Leute nicht ausschließen, wenn es um Witze geht, die das vielleicht jetzt nicht sehen können. Und ja, sich dann immer für die Memes einen passenden Text auszudenken, wo auch der Gag noch zündet, ist irgendwie schwierig. Da hatte ich schon überlegt, ob ich mir dann nicht mal selbst so ein Modell trainieren soll. Vielleicht taugt das ja was mit der neuen Lösung, die da gebaut wird.
Apropos Mastodon, ich finde den Alt-Text allein schon gut, weil da meistens auch eine Erklärung für den Witz drinsteht. Das heißt, wenn ich ihn nicht verstehe, ja, dann einmal raufdrücken und okay.
Das passiert mir auch relativ häufig, dass manche Gags einfach nicht von mir verstanden werden und dann gucke ich kurz in den Alt-Text und dann sehe ich, lol, das ist lustig, weil, und dann kann ich natürlich in dem Kommentar so tun, als hätte ich den Witz schon direkt am Anfang verstanden. Und also auch das ist für Leute, die sehen und den Gag einfach nur nicht checken, auch super. Guter Punkt. Wo wir es gerade von Fedora 40 hatten, da ist natürlich auch RHEL nicht weit weg. Und RHEL 8.10 ist jetzt veröffentlicht worden am 22.05. und ist vermutlich so das letzte Point-Release vom 8er Tree. Der vollständige Support der 8er-Version endet, wenn diese Version erscheint. Daraufhin hat dann 8.10 oder generell RHEL 8 noch Maintenance bis Mai 2029 und erweiterten Support bis Mai 2032. Also wird noch sehr lange supportet und vollständiger Support bedeutet jetzt in dem Fall, dass halt nicht nur Security und Bugfixes reinkommen, sondern halt eben auch wirklich neue Features oder auch größere innovative Änderungen. Und jetzt ist die erste Phase davon abgeschlossen. Das heißt, jetzt geht es eher darum, das Ganze am Leben und am Laufen zu erhalten. Also man muss jetzt nicht sofort wechseln, sondern es wird ja noch weiter gepflegt, wollte ich damit sagen. Der Kernel ist nach wie vor ein 4.18er Kernel mit vielen Backports. Und eine der Änderungen da ist zum Beispiel, dass jetzt die Intel Security Guard Extensions vollständig unterstützt werden und keine Technical Preview mehr sind. Spannend finde ich auch, dass FreeIPAR oder Red Hat Identity Management, wie es in der supporteten Version heißt, jetzt auch offiziell OAuth 2 unterstützt. Es gibt einige neue App-Streams, so gibt es zum Beispiel PHP 8.2, Python 3.12, Ruby 3.3 und auch neuere Versionen für Rust und Go. Bei den Datenbanken gibt es Postgres 16 und die MariaDB 10.11 und es gibt noch den Nginx 1.24. Die Container-Engine Podman wurde auf die Version 4.9 aktualisiert. Die ermöglicht dann eben Multi-Arc-Builds. Also man kann dann mit einer Maschine Container-Images für verschiedene Prozessorarchitekturen bauen. Und es gibt einige neue System-Roles, also Ansible-Rollen, die man benutzen kann. Da gibt es zum Beispiel einmal die Bootloader-Rolle für den Grub-Bootloader. Es gibt etwas für Podman, es gibt eine AD-Integration und für LVM-Snapshots gibt es auch noch eine Ansible-Rolle. Und das werde ich mir mal anschauen. Das klingt auf jeden Fall spannend. Fast so spannend wie die nächste Akquisition, über die Felix mal berichten darf. Wer hat denn wen diesen Monat gekauft?
Ja, diesen, ja, ungefähr. Also auf jeden Fall gab es eine große Ankündigung. Ich glaube, das ist noch nicht geclosed. Das ist so ein bisschen immer die Frage, wann das genau passiert und welchen Schritt das ist. Das ist eine grobe Zusammenfassung, denke ich. Und es geht dabei um, quasi Headline, IBM kauft HashiCorp. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Relativ großes Ding in zumindest unserer Bubble. Vor allem bei mir halt, ne, weil ich mich viel mit Infrastruktur beschäftige. Tatsächlich kann man aber noch gar nicht genau sagen, welche Auswirkungen das jetzt hat. Also man kann nur so ein bisschen das einsortieren. Also ja, grob Marktwert, tatsächlich auch durch einen kleinen, also durch einen deutlichen Preissprung nach der Ankündigung, sind so 6,4 Milliarden. HashiCorp ist am Nasdaq gelistet, also schon nicht ganz wenig. Ja. Allerdings gelten eben auch die quasi Code-Kronjuwelen in diesem Deal, sind eben zum einen die Lizenz von Terraform, was ja eigentlich überall so genutzt wird als Konfigurationstool. Allerdings, da ist die Kommerzialisierung über Terraform Enterprise so ein bisschen, ja, also auf jeden Fall nutzen das viele Leute auch. Aber ich glaube, der große Punkt, vielleicht auch, weil es so mein Steckenpferd so ein bisschen ist, ist eigentlich auch Vault. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein großes Ding. Und ich denke mal, das wird auch einer der Gründe gewesen sein, warum sie es überhaupt gekauft haben. Es gab ja aus dem Umfeld von IBM so ein bisschen am Rand auch einen Fork mit OpenBAO.
Ja.
Gibt es, die haben auch, habe ich auch noch mal reingeguckt, die haben auch noch, weil sich alle noch so ein bisschen unklar sind, was das jetzt eigentlich heißt, auch noch keine Anstalten gemacht, da irgendwie groß was zu ändern. Das heißt, das läuft auch weiterhin erstmal wie gehabt. So, aber es wird auf jeden Fall spannend, wie sich das so ein bisschen einpendelt, wer da quasi welchen Einfluss ausübt. Es ist so ein bisschen anzunehmen, auch nach unseren Erfahrungen mit Red Hat. Wir halten uns mit Spekulationen weitestgehend zurück. Eine der Sachen, die man aber vielleicht, denke ich, schon so sagen kann, ist, wahrscheinlich wird HashiCorp erstmal unter dem Dach von IBM weitestgehend autark weiterlaufen. Mhm. Würde ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehnen, wie bei Red Hat eigentlich ja auch. Dass halt Einfluss genommen wird auf die Business-Entscheidung schon so ein bisschen, dass man schon so einen leichten Touch irgendwie erkennen kann. Aber es wird keine Vollintegration wahrscheinlich geben, denke ich. Also sie werden nicht alle Sachen dann irgendwie ja, eingemeinden. Und dadurch wird es auch für die User und die Kunden wahrscheinlich erstmal keinen sehr direkten Impact geben. Also jetzt nicht ganz kurzfristig, sondern eher mittelfristig. Also wir werden mal gucken, wie der Einfluss sich da so ausgestaltet. Aber dass zum Beispiel einige schon direkt gefordert haben, unter anderem tatsächlich auch zum Beispiel einen Kelsey Hightower, von quasi aus der Kubernetes-Ecke direkt gefordert hat. IBM soll jetzt quasi direkt am Anfang klarstellen, dass sie die Terraform-Lizenzänderung von der BSL auf quasi wieder zurücknehmen oder das so machen. Dass solche Sachen werden, denke ich, nicht passieren. Oder wie seht ihr das?
Ich hoffe es natürlich irgendwo, aber ich glaube auch nicht so richtig dran.
Geht mir ähnlich, ja. Also mich würde mal interessieren, wie das dann mit OpenBAO weitergeht, weil das ist ja ein Projekt, das liegt ja bei der Linux Foundation, wurde aber von IBM-Leuten gestartet, soweit wie ich es weiß. Und aus einer Portfoliosicht ergibt das natürlich Sinn, weil natürlich jetzt IBM mit Red Hat und Ansible natürlich ein sehr, sehr starkes Config-Management-Tool hat, das aber stateless ist. Also das kann man natürlich benutzen, um eine große Infrastruktur bei irgendwelchen Hyperscalern aufzubauen. Das macht man aber vermutlich eher nicht in der Praxis. Da wiederum ist halt Terraform sehr gut. Das ist jetzt kein Config-Management in dem Sinne, ist aber sehr stateful. Also das ergänzt sich dann natürlich sehr gut im Portfolio, wenn man dann einfach beide Anbieterinnen unter einem Dach hat. Muss man, glaube ich, aber mal gucken, wohin da die Reise gehen wird. Ich versuche das auch einfach emotionslos zu sehen. Also für mich als jemand, der die Tools einsetzt, ändert sich ja nicht wirklich was. Wo sich auch nicht so viel ändert, ist, glaube ich, GNOME 46.1 und bei 47 dürfte es aber anders aussehen, wie uns Jan erzählt.
Genau, bei GNOME 46, das ist einfach ein Bugfix-Release. Es ist jetzt unterstützt explizit die Synchronisation bei NVIDIA. Das soll ein paar Glitches beheben und die Performance verbessern. Userinnen müssen sich aber auch noch auf ein proprietäres Update von den NVIDIA-Treibern warten. Mhm. Es gibt diverse Bugfixes in der Shell und in eingebauten Apps. Und ich glaube, so super spannend ist das Update nicht. Das ist jetzt auch erst einen Monat her, dass GNOME 46 rausgekommen ist. Das heißt, war auch gar nicht so viel Zeit, dass so viel passieren kann. Wo es spannender wird, ist GNOME 47. Das soll am 18. September rauskommen. Mit der Beta, die Beta startet ab dem 3. August. Und der Release ist benannt nach Denver, der Stadt, wo dieses Jahr die GuaDeck stattgefunden hat. Ich weiß gar nicht. Und die Features stehen auch noch nicht fest. Es soll bald eine Roadmap geben. Wahrscheinlich Kandidaten sind allerdings Hardware-Encoding für Screencasts, Legacy High DPI Support, dass die Batteriegesundheit für Laptops angezeigt wird, verbesserter Support für hohe Bitraten, Dynamic Triple Buffering, Support für Systemd HomeD, das ist der Systemd-Dienst, der sich um Home-Verzeichnisse kümmert. Mhm. Ja, geht aus dem Namen hervor. Verbessertes Batch umbenennen und es wird auch so ein bisschen gehofft, dass das bislang experimentelle Feature der Variable Refresh Rate die den experimentellen Status bis dahin verlässt. Und ja, ich denke, das wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Spätestens bei der Beta werdet ihr von uns hören, was es Neues gibt. Und ja, ich bin gespannt.
Ja, same. Also Systemd HomeD ist ja, ich glaube, vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren schon mal angekündigt worden oder vorgestellt worden. Und das ist natürlich auch wieder hitzig diskutiert worden. Und da bin ich mal gespannt, wie da der Support aussehen könnte. Und VRR ist natürlich auch relevant. Also, dass wir das jetzt unter GNOME noch nicht haben, nicht stabil, ist natürlich schon ein Nachteil. Also gerade so in dieser Gaming- oder Content-Creation-Szene sieht man, dass das ein Grund ist, warum viele Leute dann doch keinen Linux einsetzen wollen. Das würde ich dann schon mal gern sehen. Da bin ich auf jeden Fall interessiert.
Auf jeden Fall.
Und wir bleiben thematisch mal bei Terraform und sprechen über OpenTuFo 1.7, was ein sehr wichtiges neues Feature hat. Welches ist das, Felix?
Ja, das ist auch wieder ein Thema aus meiner Ecke und zwar ziemlich, ja, schon auf jeden Fall interessant. Und zwar geht es darum, OpenTuFo ist erschienen im Release 1.7 und bringt dabei mit das erste Feature, was sich quasi vom, ja, Fork eigentlich, also vom, wie sagt man, Upstream kann man ja nicht sagen, ne? Fork. Doch, ja, von, ja, unterscheidet und zwar also von Terraform selbst. Und das ist nämlich die Local State Encryption. Das kann man sich so vorstellen, also generell erstmal für alle, die vielleicht damit sich noch gar nicht so beschäftigt haben, was Christian eben auch schon angespielt hat. Terraform ist eben ein Stateful State Management Tool oder State Mode Config Management Tool. Das heißt, zwischen den Runs jeweils, die heißen dann Applies, wird gespeichert, was quasi, welche Ressourcen schon provisioniert sind. Das führt dazu, dass man, wenn man zum Beispiel eine Ressource aus dem Code löscht und dann wieder einen Apply macht, dann stellt eben die Engine fest, es gibt eine Differenz dazwischen. Hey, ich habe ein Objekt im State noch drin. Das gibt es quasi aber nicht mehr im Code und das wird dann gelöscht dadurch. Das ist zum Beispiel ein Ding, das es eben im klassischen Ansible-Playbook nicht vorkommt. Wenn ich da einfach einen Task rausnehme, der mir eine Ressource erstellt hat, dann bekommt das gar keiner mit. Und davon wird dann halt eben auch gar nichts gelöscht. So, das ist erstmal das State. Grundsätzlich, warum ist State Encryption überhaupt interessant? In diesem State werden natürlich alle Informationen über die erstellten Ressourcen gespeichert. Das enthält unter anderem auch zum Beispiel sensitive Input-Parameter. Oder wenn ich zum Beispiel andere Ressourcen, es gibt auch eine Ressource, die hat zum Beispiel Local Key File oder einfach nur generell einen Zertifikats-File. Und das sind dann natürlich, ja, ist Schlüsselmaterial enthalten und dieses Schlüsselmaterial liegt dann halt eben im State. Zum Beispiel der Private Key von dem erstellten Key kann dann in diesem State sein. Deswegen kann es durchaus Sinn machen, States zu encrypten. Je nachdem, wo die halt liegen. Es gibt die Differenz zwischen Local State, das ist einfach ein File, das auf meiner Platte liegt, oder Remote State, das heißt Objekte in eben, das gibt zum Beispiel, es gibt ein S3-Backend, dann speichert man das im S3-Storage. Es gibt verschiedene Integrationen für HTTP-Backends, dann speichert das eben ein Server mit einer bestimmten API-Konfiguration, also mit einer bestimmten API-Schnittstelle. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Also entweder quasi da liegt einfach lokales File auf der Platte oder Remote speichert quasi irgendeine andere Applikation diese Informationen für mich stellvertretend. Es gibt bei Terraform bisher schon dass die Möglichkeit, bei einigen Remote-State-Backends die Encryption anzuschalten. Das heißt zum Beispiel, das S3-Backend unterstützt Server-Side-Encryption. Das heißt, wenn ich dann einen Flag setze und sage, hey, encrypt, dann wird auf der Seite des S3-Anbieters quasi oder des Tools, das dann diese Bucket-Schnittstelle anbietet, je nachdem, welcher Key-Management-Server da irgendwie angebunden ist oder welche Keys da angebunden wird, ein Key aus diesem Keyring halt benutzt, um auf der Serverseite den Bucket halt mit zum Beispiel AES zu verschlüsseln. Das schützt natürlich vor allen Dingen vor unberechtigtem Zugriff auf den Storage des Bucket-Anbieters. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ich Server-Side-Encryption anhabe auf meinem S3-Bucket und ich habe zum Beispiel einen Min.io, Dann schützt das vor allen Dingen natürlich dagegen, dass, wenn diese MinIO-Applikation halt irgendwie aus ist, jemand die Platte von dem Tool, ne, von dem Server, wo das halt dann liegt, die ausliest und da halt irgendwie die Daten klaut oder irgendwie dann darauf zugreift. So. Wovor das aber natürlich nicht schützt, sobald jemand authentifizierten Zugriff auf die API hat durch die anbietende Applikation des Buckets, dann kriege ich ja die Daten trotzdem. Das ist ja auch zum Beispiel bei einem, wenn ich jetzt, ne, nur einen Blobstore nehme bei keine Ahnung, dem Cloud-Anbieter, und selbst wenn das Server-Side dann da verschlüsselt ist, wenn ich halt Zugriff über die API habe und ich sage, gib mir den Content, dann gibt er dir auch den Content, egal ob der da verschlüsselt ist oder nicht. Und das ist jetzt genau die Kerbe mit einer etwas längeren Herleitung. Da schlägt halt Encrypted State Files von OpenTofu rein, die sagen, okay, es sollte eine Möglichkeit geben, haben sie jetzt auch implementiert, auch quasi mit einem lokalen Key das Ganze zu verschlüsseln, damit quasi auch, selbst wenn jemand halt Zugriff auf die Schnittstelle von dem Remote Backend dann hat, oder das ist ja natürlich noch eine inhärent, also offensichtlicher, Zugriff auf das lokale State File hat. Das soll halt irgendwie verschlüsselt sein mit einem Key, dass man halt den Key mitbringen muss, wenn man damit interagieren will. Genau. Und das gibt's jetzt. Das heißt, man kann verschiedene Varianten wählen. Man kann Key-Provider einbinden. Entweder man gibt einfach eine Passphrase ein und aus der Passphrase wird quasi ein symmetrischer Schlüssel generiert und mit dem wird dann halt das lokale State-File oder die Daten, bevor sie ins Remote-State-File geschoben werden, also jetzt zum Beispiel in den Bucket geschoben werden, werden dann lokal von dem, ne, von dem Binary, das man da benutzt, von dem OpenTofu-Binary mit AES verschlüsselt. Alternativ kann man statt der Passphrase noch einen Key-Provider einbinden. Das heißt, man kann das Ganze auch dann direkt verbinden, zum Beispiel mit einem AWS-KMS oder tatsächlich genannt in der Doku von OpenTofu, fand ich ganz spannend, ist nur OpenBAO als Transit-Engine. Das heißt, also heißt natürlich, dass man das auch theoretisch mit Vault machen kann. Unterstützt wird offiziell allerdings werden nur die Vault-Version bis 1.14, in denen noch die, ja, die offene Lizenz gilt. Das steht dann extra da dran. Müsste aber technisch eigentlich auch mit den späteren funktionieren. Genau, das ist das Feature und das wurde announced. Und es ist eben vor allen Dingen spannend, weil es halt eine Unterscheidung ist, eine Unterscheidungsmöglichkeit. Das heißt, es gibt jetzt ein weiteres Argument neben der tatsächlichen Lizenzfrage. Also es, ne, Gründe zu wechseln von Terraform zu OpenTofu wären ja vor allen Dingen irgendwie Leute, die sagen, oder Unternehmen, die sagen, hey, das passt irgendwie nicht zu unserem Lizenzmodell. Wir haben die Befürchtung, da zu kollidieren mit den Bedingungen, die HashiCorp gestellt hat, oder es einfach aus Prinzip machen wollen. Und ein weiterer Grund wäre jetzt eben dieses zusätzliche Feature, das die Grundversion von Terraform nicht bietet.
So. Cool, das finde ich spannend. Also ich nutze Terraform ja auch regelmäßig in Projekten und wie du schon richtig sagst, wenn man da nicht auf der Server-Storage-Seite irgendwo eine Verschlüsselung hat, dann ist das halt per Default unverschlüsselt. Und ich habe auch schon gesehen, dass in manchen Projekten gerne das State-File, wenn man halt kein Terraform Enterprise hat, in so ein Git-Repo gepackt wird und dann war das Git-Repo aber nicht auf Private gestellt. Und das dann halt unschön, weil dann kann man halt ganz schnell dir die Infrastruktur auseinanderreißen, weil man ja darüber dann einen ganz guten Einblick hat. Und schön, dass das jetzt ja eins der Features von OpenTofu ist. Neue Features gibt es auch bei Uyuni und wir fassen mal zusammen, was die letzten 31 Tage so passiert ist. Es ist einmal ein Feature-Request gemerged worden, den wir eingereicht hatten. Und zwar wollten wir über die API mitbekommen, wenn Pakete den Management-Stack betreffen. Also was heißt das überhaupt? Es gibt den Package-Management-Stack bei Systemen, die man über den SUSE-Manager oder den Uyuni eben verwaltet. Das beinhaltet vor allen Dingen dann Zipper oder apt oder DNF oder YAM, also den Paketmanager und natürlich auch Salt, weil natürlich Salt die zentrale Kommunikationskomponente ist zwischen dem Serverpart und dem Server, den ich verwalte. Und die sollte man halt immer zuerst installieren, weil es halt immer auch mal wieder so Bugs gab, dass wenn ich jetzt 200 Patches installiere und es ist aber auch ein Salt-Patch mit dabei, dann wird die Aufgabe halt immer als nicht abgeschlossen angezeigt, obwohl das System schon längst alle Updates installiert hat und dann musste man manuell die Aufgabe abbrechen. Das war ziemlich unschön, ja, diese Timeouts. Das ist jetzt behoben worden, weil man jetzt halt eben sieht, okay, diese Patches, die beinhalten einen Management-Stack-Update, dann kann man das abfragen und kann die halt zuerst installieren. Das werden wir sicherlich auch nochmal in die Ansible-Collection einbauen. ist jetzt eben ein neues Return-Feld in der API. Es gibt jetzt quasi einmal das Reboot Suggested, das es die ganze Zeit schon gab. Das sagt eben aus, ob ein Patch ein Reboot braucht, und Restart Suggested sagt dann eben, wenn der Package-Management-Stack davon betroffen ist. Dann wurde ein relativ nerviger UI-Bug gefixt. Der ist auch schon in der 2024.03 released worden. Da war es nämlich so, dass die Aufgabenansicht, also wenn man jetzt zum Beispiel Patches installiert hat und man hat sich die Aufgabe angeguckt aus dem Event-Log, dann war das Menü so breit, dass man den Inhalt nicht mehr lesen konnte. Und da war einfach eben SCSS irgendwo ein Fehler drin und der wurde jetzt behoben. Und jetzt funktioniert das wieder wie gewünscht. Dann gab es noch Updates aus den Community Hours im April. Da wurde gesagt, dass die 2024.06 die letzte Version sein wird, die als RPM veröffentlicht wird. Nämlich auf Basis von OpenSUSE Lib 15.5 und Postgres 14. Und parallel gibt es aber auch schon Container-Releases, die benutzen aber schon das Postgres 16-Release. Und ab 2024.07 werden nur noch Container-Images auf Basis von Lib 15.6 erscheinen, keine RPM-Version mehr. Das heißt, jetzt ist das Ganze auch keine Technical Preview mehr, ihr könnt das produktiv einsetzen und jetzt gibt es halt eben bis Ende Juni noch mal beide Releases und ab Juli dann nur noch Container-Images. Die aktuelle Version ist die 2024.05. Da ist jetzt eben auch der API-Call getRelevantErrata erweitert worden, dass er mehrere Server akzeptiert. Also über den API-Call kriegt man mit, ob ein spezifischer Server Patches ausstehen hat. Und wenn man das jetzt zum Beispiel macht in einer selbstgeschriebenen Anwendung, um so ein bisschen Analyse zu machen, welche Systeme brauchen welche Updates, dann muss ich halt pro System so einen API-Call machen. Und wenn ich mehrere hundert Server habe, dann dauert das halt ein bisschen, weil das natürlich auch jeder Request Zeit braucht. Jetzt kann man einfach mehrere Server als Liste übergeben. Dadurch ist das Ganze effizienter für große Auswertungen. Es wurden aber auch ein paar Dinge entfernt, nämlich zum einen mal die Visualisierungsseite. Die zeigte bisher grafisch mit so einem Wobbly-Animationsteil die Abhängigkeiten zwischen den verwalteten Hosts und den Virtual Host Managern, also den Hypervisoren, wie zum Beispiel einen VMware E6i oder eine Azure Cloud oder was auch immer. Das wurde kaum genutzt und war aufwendig zu warten, deswegen hat man das jetzt entfernt. Ebenfalls entfernt, und das ist eine Vorbereitung für den Zuma 5.0 beziehungsweise für das Juli-Release vom Juni, ist der Traditional Stack. Also Nicht-Sold-Systeme kann man jetzt nicht mehr verwalten damit. Und es gibt dann deswegen auch keine einfachen Config-Files mehr, die keine Makros und so weiter enthalten. Wer jetzt Config-Management machen will, der kann das ausschließlich über Salt machen. Auch unterstützt werden jetzt die AppStream-Repositories. Das ist für die Leute interessant, die RHEL 7, 8 oder 9 benutzen und da halt eben auch AppStreams ordentlich supported sehen wollen. Das funktioniert jetzt. Und neu ist auch das Secure-Boot-Modul für Confidential Computing Attestation. Grafana wurde auf die Version 9.5.18 aktualisiert, um den CVE 2024.13.13 zu beheben. Und ich kann sagen, dass der Support für diese Container-Installation in der Ansible Collection, die hat schon begonnen, die Arbeit. Und wir hoffen, dass wir dann bis Juni, Juli das auch alles schon funktional haben, sodass man von Tag 1 aus dann auch direkt automatisiert sich die Container bereitstellen kann. Das nächste Thema dürfte das ein oder andere Gemüt erzürnen, wenn ich die Überschrift richtig lese, denn da geht es jetzt um einen Ersatz für Sudo und eine Neuentwicklung. Worum geht's denn da, Jan?
Ich glaube, du hast das wichtigste Blutdruckmittel in der Überschrift noch weggelassen, und zwar, dass es aus dem Systemd-Projekt kommt.
Ja, das wollte ich dir überlassen.
Genau, und zwar hat Leonard Pattering, der Hauptentwickler von Systemd, vorgeschlagen, oder nicht nur vorgeschlagen, sondern direkt auch implementiert, Run Zero. Ich denke, so wird es ausgesprochen, also Run und Null am Ende. Und das soll dieselbe Funktionalität wie Sudo bieten, allerdings ohne das SetUID-Bit. Vielleicht kurzer Exkurs darin, das ist ein Attribut, das man an ausführbare Dateien setzen kann. Und wenn die dann ausgeführt werden, werden die im Namen des Besitzers ausgeführt. Das heißt, Sudo hat dieses SetUID-Bit gesetzt und gehört root. Mhm. Und dann macht Sudo die Passwortabfrage, und dadurch, dass du dann schon root bist, führt es dann das Programm aus. Da gab es jetzt allerdings auf Sudo, ich glaube letztes Jahr oder dieses Jahr hatten wir auch einen CVE bei Sudo, wo man aktualisieren sollte, und dieses SetUID-Bit ist generell so ein bisschen verpönt. Da gibt es jetzt auch schönere Mechanismen im Linux-Kernel, die man eher benutzen sollte. Und genau, Run Zero setzt damit auf Polkit, das hieß früher mal PolicyKit. Damit entfällt auch das Bearbeiten von der etc-sudoers-Datei. Ich weiß nicht, ich glaube, derjenige, der der oder diejenige, die noch nie das System zerschossen hat mit Sudo aus Datei bearbeiten, werfe den ersten Stein. Finde ich grundsätzlich auch erstmal sympathisch. Gerade dieses, bei Cloud-Systemen setze ich eigentlich immer No-Pass-WD, dass man ohne Passwort an Sudo rankommt. Weil das, ich melde mich eh immer nur mit SSH-Key an, von daher gibt das dann gar keinen Sinn. Und ja, das, die Argumente, die er da bringt, die kommen bei mir auch auf jeden Fall an. Sudo aus Datei bearbeiten ist ziemlich nervig. Setuid-Bit ist riskant, da gibt es viele Sicherheitslücken, die da vorkommen können. Und ein Vorteil, den Run 0 auch noch hat, ist, dass es so ein bisschen wie eine SSH-Session auf dem eigenen Rechner funktioniert. Das heißt, man nimmt nicht die ganzen Altlasten aus seiner eigenen User-Session mit, sondern startet frisch. Das heißt, Umgebungsvariablen werden nicht übernommen, C-Groups nicht übernommen und diverse andere Einstellungen, die das irgendwie compromisen können. Also stellt euch vor, eine unprivileged Application setzt bei euch LD-Preload in der Shell und dann startet ihr was mit Sudo und LD-Preload ist gesetzt und darf auf einmal was mit Root-Rechten ausführen. Genau gegen LD-Preload gibt es wahrscheinlich irgendwie schon Security-Mechanismen, aber das ist, glaube ich, jetzt am besten, um das zu illustrieren. Und vor genau solchen Angriffen würde dann Run Zero schützen. Und was auch noch dazu kommt, das Terminal wird rot eingefärbt, wenn irgendwas mit Run Zero läuft.
Das ist wichtig.
Das heißt, man sieht direkt, wenn man irgendwie aus Versehen Pip dann doch als Root ausgeführt hat. Was sagt ihr beiden dazu? Seht ihr die Argumente von Leonard Pöttering auch so oder denkt ihr, das ist wieder SystemD, das sich in alle Bereiche des Systems einnisten möchte?
Also ich finde es eigentlich zumindest ganz gut, wenn öfter Vorschläge gemacht werden, ne? Also die irgendwie ein bisschen innovativ sind, wo man sagt, hey, ich habe hier was gesehen und da könnte man das und das noch machen und vor allen Dingen natürlich von Leuten, die dann auch in der Lage sind, den entsprechenden Code noch dazu zu liefern. Ne?
Mhm.
Also von daher, ob sich das dann durchsetzt, ist immer eine andere Frage, aber es ist ja erstmal nur ein Vorschlag an der Stelle.
Ich finde das auch gut. Also gerade das Thema rot eingefärbtes Terminal finde ich sehr sinnvoll. Das habe ich mir früher immer mühsam selbst gebaut, indem ich halt einfach einen User so konfiguriere, dass halt beim Login automatisch versucht wird, Tmux oder Screen zu starten und dann ist natürlich die Konfiguration der Tools je nach System unterschiedlich, dass halt eben auf dem Testsystem die Farbe gleich bleibt und auf dem Produktivsystem habe ich dann den Hintergrund oder so rot eingefärbt, damit man halt sieht, okay, Achtung, das könnte jetzt unter Umständen nach hinten losgehen. Und wenn das halt einfach Teil des Mechanismus ist, finde ich das sehr, sehr sinnvoll. Und auch so Set-UID-Bits, das gehört eigentlich auch so zum Daily Doing, die immer zu finden und zu reduzieren, soweit es nur geht. Und wenn ich das in Zukunft nicht mehr machen muss und auch noch eine saubere Umgebung habe, ohne dass jemand da Umgebungsvariablen einschleusen kann und in die Path-Variable vielleicht doch irgendwo den Pfad zur Malware einschleust, finde ich das super. Aber ich sehe natürlich auch schon die ersten Kommentare in den einschlägigen Internet-Communities, wo dann wieder gegen Pöttering geschossen wird. Also ich glaube, diese Kommentare werden wir finden in naher Zukunft, wenn die erste Distro das dann shippt.
Mhm.
Was auch noch geshippt wird in Zukunft, ist offizieller Proxmox-Support für Veeam. Und da ist es so, dass jetzt nachdem bereits auch Oracle Linux Virtualization Manager unterstützt wird, was ja im Prinzip RHV oder OVIRT ist, soll jetzt auch Proxmox folgen. Haben wir lange vermutet, dass da Veeam etwas in der Richtung machen wird. Und jetzt haben sie angegeben, dass das kommen wird. Und zwar wird es eine erste Demo während der Veeam On geben. Das ist die Veeam-eigene Konferenz, die jetzt vom 3. bis zum 5. Juni in Florida stattfindet. Und es soll dann für alle in Q3 diesen Jahres verfügbar sein. Und sie haben halt eben angegeben, dass vor allen Dingen kleine und mittlere Kundinnen danach gefragt haben und auch Service Provider. Und letzteres fand ich interessant, denn das hätte ich jetzt so gar nicht notwendigerweise erwartet und bin auf jeden Fall gespannt, wenn das in Q3 dann landet, wie das dann aussieht und würde mir das dann auch gerne selbst mal anschauen. Also ich finde, es ist gut, dass man die Option hat, dass man die bestehende Kundschaft nicht nötigen muss, das Backup-Tooling zu wechseln. Die können das einfach weiter benutzen und haben trotzdem die Freiheit, den anderen Hypervisor zu benutzen. Ich glaube, das kann sehr, sehr gut werden. Sehr gut wird eventuell auch Linux 6.9, auch wenn ich sehe, dass da einige alte Dateisysteme entfernt werden.
Genau, also so viel Spannendes ist, es ist ein Bugfix-Release, könnte man sagen. Super viele neue Features sind nicht dabei. Und wie du schon gesagt hast, X2 fliegt raus, NTFS, also der alte NTFS-Treiber, nicht NTFS 3G, fliegt raus.
Krass.
Den sollte man, glaube ich, also der wurde schon vor ein paar Jahren durch NTFS 3G ersetzt. Und NTFS 3G ist deutlich besser und kann deutlich besser auch tatsächlich mit Windows interagieren. Also das macht schon Sinn. Neu mit dabei ist tatsächlich VDO. Mhm. Das schiebt sich so ein bisschen zwischen Dateisystem und Kernel und versucht dann die Speichernutzung zu optimieren und Dateien zu deduplizieren, die es halt mehrfach gibt. Ich habe das bis jetzt immer mit, wie heißt das Tool denn? Das geht durch dein Dateisystem durch und Hardlink-Dateien, die gleich sind.
Oh, das klingt nach einfach mal Copy on Write in Bash selbst programmiert.
Ja, ihr wisst, wie es ist. Man ist faul als Sysadmin und hat dann.
Ja.
Ich kann sonst gleich mal schauen, ob ich das Tool noch finde. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen ZFS für Leute, die nicht auf ZFS können. Mhm. Auch mit neu dabei ist Fuse Passthrough. Wenn das Fuse-Dateisystem das unterstützt, kann man den Fuse-Server umgehen und die Schreib- und Lesezugriffe direkt über den Kernel laufen lassen. Es gibt jetzt P-State Preferred Core für moderne Ryzen-Systeme. Das heißt, wenn die Kerne unterschiedlich leistungsstark sind, dann kann der Scheduler sagen, schieb den Task mal dahin, schieb den Task mal dahin. Die Performance von Meteor Lake wurde verbessert. Das sind die neuen asymmetrischen Intel-Prozessoren in den Laptops. Die vierte Generation der EPYC-Serverprozessoren von AMD hat auch Performance-Verbesserungen bekommen. Intels Xeon Max-Prozessoren haben bei KI-Workloads Verbesserungen bekommen. AMD hat RDNA 3 Plus und RDNA 4 Support weitergebaut. Intel hat an dem Intel Xe DRM-Treiber weitergearbeitet und will bis Xe 2 fertig sein. Es gibt Rust-Support für ARM 64 und der IBM Power 11 Support wurde angefangen. Und auch ganz interessant fand ich Support für Large Frame Buffer Fonts. Das soll wohl für schönere Fonts bei 4K-Auflösung und höher sorgen.
Brauche ich. Also hier meine 8K-Bildschirme für meine TTYs 1 bis 7, das regt mich schon derbe auf, dass da das Hinting nicht so gut aussieht, wenn ich da mal auf der Kommandozeile mein DMSC ausführe.
Also gerade dieses 4K, also dieses und drüber wirkt erstmal ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, so Apple hat schon einen 5K-Bildschirm auf dem Markt. Also wir sind, ich glaube nicht, dass es in naher Zukunft Mainstream wird, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwann kommt, dass man da auf 8K hochgeht oder auf zumindest 5K, das 2,5 Gigabit der Displaywelt.
Ja, das stimmt schon. Also ich habe ja auch ein Gerät mit einem 4K-Panel und wenn man da mal STRG-ALT-F1 drückt und da was nachguckt, weil die GUI nicht startet und dann hat man vergessen, den Kernel-Parameter zu setzen und man hat einen 100%. Das tut dann echt weh. Also da muss man echt die Lupe rausholen oder sehr nah an den Bildschirm ran, was ja dann auch wiederum weh tut.
Genau, von daher ein Patch-Release mit vielen Performance-Verbesserungen. Ja, dann Christian, auch ein neuer Release. Erzähl doch mal.
Ja, und diesmal bin ich auch echt begeistert, was man mir jetzt vielleicht gar nicht direkt abnehmen will, aber wir reden über Ubuntu Landscape 24.04. Und Landscape war so ein Tool, das wird ja schon lange entwickelt, ich glaube seit 2007 schon, aber das war jetzt nie groß spektakulär. Also das steckt featuretechnisch eigentlich, stand es immer weit hinter Spacewalk oder Uyuni oder eben Formin und Cartello, meiner persönlichen Meinung nach. Und jetzt ändert sich das aber so ein bisschen. Aber halten wir mal fest, Landscape 24.04 ist das erste LTS-Release, da gibt's auch bis zu 12 Jahre Support dann von Canonical über Ubuntu Pro dafür. Man kann das unter Ubuntu 22 oder 24.04 installieren, also auf einem LTS-Release. Und das soll dann, so die Aussage stand heute, Ubuntu Releases bis 26.04 dann verwalten können. Das Ganze bietet jetzt eine API, die stark überarbeitet wurde und vor allen Dingen eine optionale neue Web-Oberfläche. Und das finde ich, das war dringend notwendig, weil die alte, die ist noch weiterhin Default, aber die ist schon sehr angestaubt. Also man hat einfach gemerkt, dass da wenig Zeit und Liebe investiert wurde. Und jetzt benutzen sie eben das eigene Vanilla-Framework, das basiert auf React.js. Und das benutzen sie auch schon für Mars, LXD und für diese ganzen anderen Canonical-Eigenentwicklungen. Das heißt, es sieht jetzt auch einfach aus wie alle anderen Canonical-Tools, was bestimmt sinnvoll ist. Das macht Red Hat ja mit Patternfly genauso. Das Monitoring-Feature, das ist derzeit nur in der alten Oberfläche verfügbar. Das wird dann noch migriert und mit dem Patch-Level dann nachgereicht. Aber ich glaube, das verwenden ohnehin nicht so viele Leute, weil da kann man halt, keine Ahnung, periodisch Pings absetzen oder mal irgendwelche Performance-Metriken kurz rauslesen lassen, wie Temperatur, und dann wird das halt geplottet. Aber das ist jetzt kein Grafana oder irgendwie oder ein Prometheus, was hinten dran ist. Und ich glaube, da werden die Leute vermutlich den eigenen Stack haben. absolutes Killer-Feature für mich ist eigentlich, dass man diese Repos, also Debian oder Ubuntu-Repos, jetzt eben über die GUI synken kann. Und man muss keinen Umweg mehr über die Kommandozeile und gehen und dann manuell GPG-Keys erstellen und über die API dann die Repos einbinden. Das war immer ein ziemliches Geraffel. Das geht jetzt alles komfortabel über die neue GUI. Und vor allen Dingen kann man die Patchstände jetzt auch einfrieren. Und das ist jetzt wirklich ein Feature, das auch zwingend gefehlt hat. Das können ja sowohl Uyuni als auch Cartello schon lange, dass man zum Beispiel sagt, ich habe hier meine Entwicklungs- und Produktionssysteme und wenn ich Entwicklungspatches freigebe, dann teste ich die 3 Wochen und dann sollen die bitte 1:1 in dieser Version auch in der Produktion landen. Das geht jetzt eben auch. Und sie haben angegeben, dass eben der Landscape jetzt auch Speicherplatz sparen kann, aber sie haben nicht beschrieben, wie. Also für mich klingt das so ein bisschen nach Thin Provision Packages, so kann man es, glaube ich, allgemein bezeichnen. Die Cartello-Zuhörenden, die kennen das vielleicht unter Download-Policies, dass man halt eben sagt, dass die Pakete erst dann runtergeladen werden, wenn der erste Client sie auch braucht. Vielleicht wird da auch mit Dedup gearbeitet. Das ist alles noch so ein bisschen intransparent. Werde ich mir aber mal näher anschauen und dann werden wir da bestimmt sicherlich auch später nochmal drüber berichten. Ebenfalls neu ist auch die Unterstützung für die Verwaltung von Snaps, ein Feature, auf das wir alle gewartet haben. Das heißt, man kann dann in seinem eigenen Netzwerk einen Snap-Store-Proxy installieren und kann dann eben die Snap-Pakete lokal vorhalten, damit die halt eben auch nicht aus dem Internet heruntergeladen werden müssen. Also für Firmennetze oder AirGap sicherlich interessant. Und was es auch noch gibt, ist ein sogenannter Brandstore für nicht öffentliche eigene Snaps. Also wenn ich jetzt selbst Software entwickle und die in Snap paketiere, dann brauche ich halt einen Brandstore dafür, damit ich das verteilen kann. Da ist mir noch nicht so ganz klar, wie das architektonisch aussieht. Aber wenn ihr das braucht, liebe Zuhörende, dann einfach mal in dem Thema nochmal vorbeigucken. Links dazu findet ihr in den Shownotes. Was sagst du dazu, Jan? Du bist doch auch dem Ubuntu-Thema immer recht aufgeschlossen. Wäre das was, das du dir mal angucken wollen würdest?
Ich habe so mit Landscape noch gar keine Berührungspunkte gehabt und das ist auch nicht so, also ich habe auch noch niemand gehört, hey, wir brauchen mal Landscape. Also vielleicht kommt das jetzt in naher Zukunft, aber hat mich noch nicht gecatcht.
Ja. Das nächste Thema geht wieder so in die Richtung Akquisition und Firmenpolitik und diesmal geht es um die Raspberry Pi Foundation. Was gibt's denn da Neues, Felix?
Ja, das ist ja vor allen Dingen ein Ding, dass wir schon ein bisschen länger auf dem Schirm haben. Also mir kommt zumindest die Ankündigung jetzt nicht ganz neu vor. Das wurde schon 1-2 Mal irgendwie diskutiert. Und zwar geht es um den Börsengang der Raspberry Pi Limited. Und das scheint jetzt in trockenen Tüchern zu sein. Also das soll jetzt wirklich tatsächlich passieren. An der Börse in London. Und die hoffen insgesamt auf eine Bewertung, dass sie auf 500 Millionen Pfund kommen, die sie damit halt einwerben können. Uff. Für weiteren Ausbau ihrer Geschäfte. Die tatsächlich auch, war ich auch, also manchmal ist man ja mit, gut, man kann Zahlen immer ins Verhältnis gesetzt, ist ein bisschen schwierig, aber ich fand es zumindest ganz toll, dass die Absatzprognose 24 auf 8,4 Millionen Pis liegt.
Nicht schlecht.
Die im Jahr produziert werden. Das ist natürlich schon nicht nix. Also das ist schon
ja
ein ganz schönes Brett. Ja, was das dann genau heißt für uns und jetzt generell, ist ein bisschen die Frage. Im besten Fall halt ausgebaute Produktionskapazitäten, dass wenn man mal ein Pi braucht, dass es die auch immer gibt. Mhm. Der weitere, also für uns vor allen Dingen eben als Bastler interessant ist, dass es jetzt auch ein neues Head gibt, und zwar SSD M2 Head, dass man einfach eine SSD anstecken kann an den Pi 5. Das ist tatsächlich nicht so super weltbewegend, weil das gab es im Prinzip auch vorher schon von anderen Herstellern. Neu ist jetzt vor allen Dingen, dass die Foundation das jetzt selber produziert. Also, dass man eben erst im offiziellen Store als offizielles Zubehör eben dieses SSD-Head halt kaufen kann. Und zu einem relativ humanen Preis von $12.
Immerhin, das ist ein fairer Preis. Halt schade, dass es so lange gedauert hat, aber ist ja nicht schlimm, es gab ja Alternativen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Implikationen, die das Ganze vielleicht bedeuten könnte. Also ich glaube, in der Open-Source-Community hat man sich mit der einen oder anderen Aktion in den letzten Jahren vielleicht nicht so sehr einen Gefallen getan. Auch gerade so dieses während der Pandemie oder während der Chip-Knappheit hat man schon gemerkt, dass der Fokus ganz klar auf den industriellen Kunden lag. Die haben natürlich schön ihre Chips bekommen. Und heutzutage ist es immer noch schwer, einen aktuellen Pi in einer gewissen RAM-Größe zu bekommen. Und über die Compute-Modules, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Und jetzt sehe ich natürlich schon so ein bisschen die Gefahr, dass dieser Trend sich weiterentwickeln könnte. Aber wir bleiben da mal objektiv und lassen uns gerne eines Besseren belehren. Denn wenn man natürlich Investoren hat, dann kann man vielleicht die eine oder andere Entwicklung auch nach vorne treiben. Und das kann uns ja Raspberry Pi gerne zeigen, dass sie das auch tun in der Zukunft. Wäre wünschenswert für das Projekt. Auch wenn man natürlich anmerken muss, dieses ursprüngliche Ziel, den günstigen Kleinstrechner für Lernzwecke zu haben, auch für Schülerinnen, die vielleicht in Regionen wohnen, wo das Geld nicht so einfach verfügbar ist. Das Ziel hat man natürlich schon vor langer Zeit so ein bisschen in den Hintergrund gestellt, ist meine persönliche Wahrnehmung. Wir bleiben mal thematisch beim System Management und ich kann sagen, dass wir einmal Red Hat Satellite 6.15 bekommen haben. Da hat man relativ wenig oder eigentlich gar nichts dazu auf der Red Hat Summit gehört. Das bringt aber einige Änderungen, die ganz relevant sind. Deswegen gehen wir mal drauf ein. Es wurde nämlich einmal der Cartello-Agent entfernt. Und ich glaube, der war jetzt länger abgekündigt, als dass er gewartet wurde oder als dass er beworben wurde. Zumindest ist es meine Wahrnehmung. Und die Alternative ist es natürlich, die Remote Executions beispielsweise über SSH zu benutzen. Im UI-UX-Umfeld gab es ein paar Optimierungen. Zum Beispiel zeigt jetzt die Oberfläche an, wenn sich die Satellite-Version, die man benutzt, dem EOL neigt, also der Support, der dann ausläuft, ab wann man dann auf die nächste Version gehen sollte. Optional gibt es jetzt auch einen Redis-Cache, um die UI zu beschleunigen. Das muss man noch einmal über den Installer aktivieren, damit das auch greift. Dann wird es aber gerade in großen Umgebungen, wo man sehr viele Systeme hat, bedeutend schneller, also da gerne mal vorbeigucken, wenn das euch betrifft. Optional gibt es jetzt einen Mail-Report für fehlgeschlagene Aktionen und mit dabei ist auch das Convert to RHEL Toolkit, das eben die Migration von CentOS 7 erleichtern soll, passend dazu, dass ja bald der Support von CentOS 7 endet am 30.06. Das heißt, da kann man dann auch über die GUI per Mausklick versuchen, die Maschinen dann auf RHEL mit zu migrieren. Als Technical Preview ist einmal ein Plugin enthalten, das es euch ermöglicht, OpenShift Virtualization als Compute-Ressource einzubinden. Also das könnte interessant sein, wenn man da weiterhin VMs darüber betreiben will, kann man jetzt auch aus dem Satellite heraus auf OpenShift dann die VMs bereitstellen. Ist aber wie gesagt noch eine Preview. Ansonsten ist der 6.15er Satellite jetzt auch die letzte Version mit Support für Entitlement-basierte Subskribierung. Ja, also das heißt, wenn ihr mehrere Satellite-Systeme in eurem Netzwerk habt und ihr habt die einzelnen Subscriptions, die ihr erworben habt, den unterschiedlichen Satellites zugeordnet, dann wird das mit 6.16 und neuer nicht mehr funktionieren. Da müsst ihr dann nämlich einmal auf SCA umstellen, auf den Simple Content Access. Links dazu und auch die Release-Notes und alles Weitere findet ihr in den Shownotes. Wir bleiben ganz kurz nochmal im selben thematischen Lager, denn Artex hat den Ocarino 6.8 rausgebracht. Der ist erschienen auf Basis von Forman 3.9 und Cartello 4.11, also wie auch Satellite 6.15. Hat auch schon den Support für SCA und die ContentView-Seite lädt jetzt etwas schneller, da die Anzahl benötigter API-Calls reduziert wurde. Auch dazu Links in den Shownotes. Und das nächste Thema, das klingt erstmal abstrus. Ich bin jetzt kein Datenbankmensch, aber dass Postgres jetzt MySQL-Kompatibilität bekommt, klingt irgendwie erstmal ein bisschen verrückt. Was bringt es denn? Was ist denn da der Mehrwert, Felix?
Die Idee ist eigentlich ganz spannend. Wir haben euch auch noch mal ein paar Slides verlinkt, mit denen das vorgestellt wurde oder vorgestellt werden soll. Die Idee ist eigentlich, also dahinter steckt die Vorstellung bei Postgres oder bei Leuten im Postgres-Umfeld, hey, wir sind quasi der aufsteigende Ast, wir haben die coolere Lizenz quasi, wir sind Community-owned und MySQL hat ja dann Oracle-Back quasi und Oracle bringt die Leute irgendwie dann dazu, irgendwelche Enterprise-Sachen so ein bisschen in die Richtung zu holen. Kommt doch zu uns quasi, MySQL hat zwar einen großen Marktanteil, aber ist so ein bisschen in, es fährt sehr oft das Wort in decline. Und es gibt schon einige anscheinend Blogs, Artikel generell, was man beachten muss, wenn man jetzt migrieren möchte, seinen ganzen Stack quasi. Also wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt irgendeine Anwendung, die man vielleicht selber entwickelt hat und was muss man beachten, wenn man da die Datenschicht quasi migriert. Und im Prinzip haben sie jetzt aber noch eine weitere Zielgruppe ausgemacht, und zwar Applikationen, die gegen MySQL programmiert wurden, einfach weil die halt so eine große, das so ein weit verbreitetes Tool ist, gegen die verschiedenen SQL, gegen diesen SQL-Dialekt halt von MySQL und an denen die User einfach nichts ändern können. Ne? Weil im Prinzip das Tool sagt dann, hey, ich brauche eine MySQL und keine PostgreSQL so. Und dazu soll PostgreSQL jetzt als Plugin ein MySQL-kompatibles Interface bekommen. Das heißt, wenn man halt dann das möchte und eine Applikation hat, die im Prinzip nur gegen MySQL programmiert ist, dann soll man die eben mit diesem Plugin auch gegen eine PSQL betreiben können. So die Idee. Ich habe den Code dazu irgendwie und da nichts zum Downloaden bisher noch nicht gefunden. Also ich habe das irgendwie noch nicht gefunden, an welcher Stelle man das jetzt schon direkt runterladen kann. Es gab anscheinend schon mal einen älteren Versuch in die Richtung, der ist aber deprecated, das ist schon ein paar Jahre her. Aber die Roadmap, die da gezeichnet wird, sagt, okay, jetzt irgendwie fängt die Beta-Phase an. Das heißt, man müsste da jetzt demnächst, oder es gibt schon was und ich habe es noch nicht auf den ersten Blick gesehen, es müsste da schon Code geben. Und Mitte des Jahres soll das dann schon GA gehen, also im Juli irgendwann. Also straffer Zeitplan. Und wir sind mal gespannt.
Verrückt. Klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Use Case. Und schön fand ich auch die Konversation dazu. Also Hacker News Artikel und Diskussion im Fediverse haben wir auch mal verlinkt. Und sehr, sehr schön fand ich auch den Kommentar von Christian Köntop, der, glaube ich, an dem Tag einfach zugespammt wurde und dann einfach nur geschrieben hat, ja, ihr könnt jetzt bitte aufhören, mir diesen Link zu schicken. Ich habe es gesehen. Ich würde das gerne mal ausprobieren, aber wie das taugt, das müssen wir halt einfach mal nochmal bewerten. Und ich glaube, da hat er auch recht. Man muss wirklich erstmal gucken, ob sich das alles so bewahrheitet, wie da skizziert. Weil man kann natürlich viel auf Slides erzählen, aber der Code, der muss natürlich auch mal verprobt werden von den Leuten da draußen. Den Monat gab es auch wieder neue Versionen von Proxmox, nämlich einmal den VE 8.2. Das basiert jetzt auf Debian 12.5, kommt aber mit einem neueren Linux-Kernel, nämlich 6.8, das war vorher 6.5. Da hat sich also einiges geändert und ich habe auch vernommen, und das haben wir auch mal verlinkt, dass es im Forum Berichte gibt, dass das bei manchen Systemen dazu führt, dass KVM einfriert, beziehungsweise eine 100%ige CPU-Last generiert wird, sobald VMs gestartet werden. Da ist der Workaround eben einfach, dann den 6.5er-Kernel zu booten, bis das Problem behoben ist. Qemo gibt es in der Version 8.1, es gibt LXC 6.0, Ceph 18.2 und es ist natürlich auch die VMware E6i-Importfunktion enthalten. Und es gibt auch ein neues Tool für automatisierte Installationen von ISO auf Bare Metal. Das Tool heißt Proxmox Auto Install Assistant und das installiert eben auf Basis von einer Antwortdatei. Und die kann man dann halt eben auch über USB-Stick oder direkt übers Netzwerk beziehen oder auf das ISO-Image auch direkt brennen. Ansonsten als Tech-Preview gibt es jetzt NF-Tables statt IP-Tables. Die haben angegeben, dass fast alle Features umgesetzt und auch schon getestet wurden. Ist in Rust geschrieben, was Jan vermutlich erfreuen dürfte. Muss aber noch manuell getestet oder aktiviert werden, wenn ihr das ausprobieren wollt. Also dürfte dann vermutlich in einer der nächsten Versionen dann für alle verfügbar sein. Es gab auch ein paar UI und UX-Fixes. Zum Beispiel ist jetzt eben auch Device-Pass-Through für LXC-Container in der GUI möglich. Das ging bisher nur über die API oder CLI. Und Performance-Settings für Backups wurden auch nochmal angepasst und auch ansonsten gibt es noch viele Kleinigkeiten. Was allerdings nicht zu funktionieren scheint aktuell, ist eben Ubuntu 24.04 in LXC-Containern. Also wenn ihr die jetzt updatet, dann starten die danach wohl nicht mehr. Das liegt daran, dass der offizielle Support noch fehlt, wird aber bestimmt in Kürze per Update nachgereicht. Und ein Workaround wäre es eben, in den LXC-Einstellungen OS-Types auf Unmanaged zu setzen, dann wird der Versionscheck übersprungen und der Container startet vielleicht dann auch danach einfach wieder weiter. Ebenfalls neu, Proxmox Backup Server 3.2, ebenfalls Debian 12.5, auch hier wieder mit dem 6.8er-Kernel, hat ZFS in der Version 2.2.3, hat ebenfalls den Proxmox Auto Install Assistant und ihr könnt jetzt Benachrichtigungs-E-Mails auch über authentifiziertes SMTP oder GoTFI versenden. Ebenfalls neu ist der Support für Active Directory Authentifizierungs-Realms. Das heißt, das kann man jetzt auch einfacher in Enterprise-Netze integrieren, wo man einfach noch eine Microsoft-Infrastruktur hat. Und ich glaube, eins der Highlights diesen Monat war Ubuntu 24.04, das erschienen ist. Das neue LTS-Release. Und Jan hat ein paar Details für uns.
Genau, und zwar heißt es Noble Numbat. Das ist der noble Ameisenbeutler. Das ist ein kleines australisches Beuteltier.
Das klingt so ein bisschen fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind.
Ja, also ich frage mich, wann sie das erste Mal, so viele Tiere mit X wird es nicht geben, oder?
Vermutlich also, nicht, nee.
Irgendwann müssen sie sich da entweder wiederholen oder ja, was ausdenken.
Genau, also die gehen immer im Alphabet der Reihe nach. Deswegen sehe ich schon meine Chance, für in 4 oder 5 Releases nochmal einen Feature-Request aufzumachen, damit wir Shiny-Schieber irgendwann auch mal haben. Aber ich befürchte, das wird auf wenig Anklang stoßen.
Meine Daumen sind gedrückt. Genau, und zwar mit dabei ist also Support bis Juni 2029. Wer richtigen Long-Term-Support will, soll aber noch auf den ersten Point-Release warten. Also 24, oh, was habe ich denn hier? Ich habe hier 2024 geschrieben. 2404.1 warten. Genau. Dabei wurde das Jahr 2038 Problem behoben. SystemD ist in der Version 255.4 dabei, Netplan 1.0 ist dabei mit Support für gleichzeitigen WPA 2 und 3, VXLAN und Mellanox VFLAG Support. Man kann jetzt auch Netplan Diff machen, um den Unterschied zu sehen, was man konfiguriert hat und was tatsächlich gerade auf dem System läuft. Auch mit dabei GCC 14, LVM 18, Binutils 242, glibc 239, GNOME 46 ist auch dabei. OpenJDK 21 und es gab auch noch so ein paar Konfigurationsänderungen, die eigentlich ganz spannend sind. Und zwar sind Unprivileged Username-Spaces jetzt per App-Armor verboten. Das wird viel in so Prozessen benutzt, die Sandboxes benutzen. Also zum Beispiel Google Chrome oder Discord macht das, um weiter Rechte abzugeben quasi. Für die beiden Programme sind jetzt auch schon App-Armor-Regeln sind App-Armor-Regeln dabei und auch für andere, die das dann trotzdem erlauben. Alternativ muss man dann pro Programm die Sandbox ausschalten. Wird man dann aber relativ schnell merken, wenn einen das betrifft. Außerdem deaktiviert sind TLS 1.0 und 1.1. Das sind die uralten TLS-Standards, die man eigentlich auch schon nicht mehr verwenden sollte. Da hat Ubuntu jetzt durchgegriffen und die einfach mal rausgeschmissen. Was sie auch rausgeschmissen haben, war die Integration von libsystemd in OpenSSH. Das war ja eigentlich der Hauptgrund, warum dieser XZ-Angriff, über den wir berichtet hatten, möglich war. Und ja, da haben sie sich jetzt entschieden, brauchen wir nicht, so uns wichtig ist uns das nicht, und haben das rausgeschmissen. Und das hatten wir ja auch vor einiger Zeit mal angekündigt, so ein bisschen orakelt. Man kann wieder im Installer ZFS installieren.
Yay!
Und es ist sogar angekündigt, dass ZFS-Verschlüsselungssupport im Installer bald nachgeliefert wird. Außerdem benutzt Network Manager jetzt Netplan als Backend. Das heißt, wenn man mit Network Manager irgendwas konfiguriert hat, dann wird das in Netplan übertragen, transparent. Und es gibt ein neues, der Font wurde aktualisiert, der soll jetzt moderner und slimmer sein. Da kann ich mir noch nicht richtig was zu vorstellen. Vielleicht gibt es da irgendwo mal ein Vergleichsbild. Wer den alten Font zurecken möchte, kann sich das Paket Fonts Ubuntu Classic installieren und sollte keine Probleme haben.
Ja, cool. Viel, viel Neues. Auch spannend, dass sie GNOME 46 noch reinbekommen haben, aber KDE Plasma 6 hat es nicht in das Release geschafft. Da haben sich, glaube ich, einige drüber beschwert, aber da wird es sicherlich dann auch Möglichkeiten geben, das dann über ein dediziertes Repository nochmal nachzuziehen.
Genau, denke ich auch. Und auch ein neues Release, also noch eins sogar, wir haben ja schon einige gehabt. Christian, du hast uns Forgeo mitgebracht.
Ja, Forgeo 7.0. Ich muss jetzt immer noch mal drauf aufpassen, dass ich das auch richtig ausspreche, nachdem wir uns ja korrigiert haben. Rückwirkend für die letzten 12 Monate. 7.0 ist erschienen. Das kommt mit neuen Übersetzungen für Bulgarisch, Esperanto, Filipino und Slowenisch. Und es gibt jetzt halt auch eine SourceHut-Builds-Webhooks-Integration. Und generell wurde das Webhook-Subsystem noch mal refactored und ordentlich gemacht und schön aufgeräumt. Es gibt jetzt Activity Graphs, das kennt ihr bestimmt schon von GitLab und GitHub. Das zeigt nämlich einmal an Contributor, Commit-Häufigkeit und auch die üblichen AutorInnen. Man kann jetzt auch das Wiki so konfigurieren, dass das von allen editiert werden kann. Es gibt Repository-Badges für Issues, PR-Stars, Releases und Workflows, dass man das halt direkt in der README sehen kann. Und das ist vor allen Dingen die erste LTS-Version, die wird dann jetzt bis Juli 2025 supported. Die Federation ist immer noch nicht vollständig, aber es wurden gute Fortschritte gemacht. Das geht auch aus dem Monthly Report hervor, den wir nochmal in den Shownotes für euch verlinkt haben. Es gibt aber auch ein paar Breaking Changes. Zum einen braucht ihr jetzt mindestens MySQL 8 oder Postgres 12. Docker 2010.6 oder neuer wird ebenfalls benötigt. Es gibt ein paar API-Calls, die sich geändert haben. Und ein paar Themes haben jetzt neue Namen bekommen, weswegen ich hier auch nochmal auf den Upgrade-Guide hinweise, den ihr dann dringend beachten solltet. Auch den findet ihr in den Shownotes. Kommen wir gleich zum nächsten Release. Wir gehen thematisch wieder in die SUSE-Ecke. Und zwar ist der SLES 15 SP6 Release Candidate veröffentlicht worden. Das wird vermutlich das letzte Refresh-Release, also wo nochmal technische Innovation Einzug erhält in die Distribution. Und das letzte Service Pack für 15 generell soll dann SP7 sein. Und das wurde für die Mitte 2025 angekündigt und wird dann entsprechend lange noch unterstützt. Vorher gab es einen Linux 5.14er Kernel und jetzt gibt es den Linux 6.4er Kernel. Also da hat sich sehr viel geändert, wie man raushören kann. Es gibt zahlreiche neue Treiber, die dann auch zum Beispiel neue Hardware unterstützen. Und es gibt vor allen Dingen auch viel Performance-Optimierungen für ButterFS. Darüber hinaus gibt es noch neuere Versionen von GDPC, OpenSSL, Java, Python, Rust, Go und PHP und vermutlich noch jede Menge andere Frameworks, die ich jetzt ganz vergessen habe aufzuzählen. Also schaut da gerne mal rein. Neue Hardware wird unterstützt und es gibt nochmal ordentliche Version-Bumps. Ein anderes Thema, das den Monat wohl sehr interessant war, ist das Thema Open Home Foundation. Ich habe es gar nicht so verfolgt, aber ich bin sehr gespannt zu hören, was Jan uns dazu gleich erzählt.
Genau, also so viel Konkretes habe ich dazu auch nicht gefunden. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass es aus dem Home Assistant-Projekt heraus gegründet wurde, auch vom selben Gründer wie von Home Assistant, das ist der Paulus Schulzen. Und mit dabei sind auch schon viele bekannte Projekte so aus dem Space, zum Beispiel WLED, ZigBee2 MQTT, Raspi, ESP Home, Z-Wave, JS, also viele, viele so Projekte, die man eh schon kennt. Und gerade ZigBee2 MQTT und WLED sind 1A-Softwareprojekte, also Home Assistant auch. Von daher finde ich das eine gute Sache. Die schreiben selbst, dass sie über 240 Bibliotheken ownen and governen auf ihrer Seite. Und nicht nur Bibliotheken, sondern auch Standards und Treiber. Und die Ziele sind, dass sie sich für Nachhaltigkeit, Privatsphäre und Auswahlmöglichkeiten einsetzen. Und wer sich schon mal mit dem Home Assistant-Projekt auseinandergesetzt hat, weiß, dass man das auch erstmal glauben kann. Immer wenn ich irgendwas in Anführungszeichen Smartes in meine Wohnung stelle, kriege ich ein paar Minuten später eine Home Assistant-Benachrichtigung und sage, hey, willst du das nicht mal hier hinzufügen? Und kann das dann in alle möglichen Automatisierungen einbinden und ja, einfach 1A-Software. Bin gespannt, was da als nächstes passiert.
Cool. Ich habe gerade vorhin noch gesehen, ist mir in Mastodon unter die Augen gekommen, es gibt jetzt so eine Companion-App für Android und für iOS, wo man dann quasi da direkt auch mit dem Sprachassistenten, den man jetzt ja auch haben kann, den Home Assistant, über das Handy quatschen kann und dann sagen kann, schalt gerade mal die Küchenlampe oder sowas an. Das will ich mir auch mal anschauen. Das klingt echt spannend und ja, klingt nach einem tollen Projekt. Kann man mal reinschauen. Und die nächste News, die kam für mich auch sehr unerwartet. Da geht es um VMware Workstation. Das soll jetzt wohl in Zukunft kostenlos für PrivatanwenderInnen erhältlich sein. Ist das so, Felix?
Zumindest ist das so erstmal die Ankündigung. Es ist eigentlich für uns erstmal, man kann dazu jetzt gar nicht so super viel sagen. Es ist nur, es gab ja so ein bisschen Lizenzverwirrung nach der Akquisition, unter anderem eben auch, dass ja, einige freie Lizenzen, die man vorher so ein bisschen zum Basteln, zum Einstieg nutzen konnte, dass es die halt nämlich nicht mehr gab. Zumindest für den Desktop-Hypervisor-Bereich gab es da jetzt Klärung. Und zwar sollen Fusion Pro und Workstation Pro quasi für die private Nutzung frei werden oder frei dann sein, frei sein, slash bleiben mit Registrierung. Das heißt, man muss sich dann einmal nur anmelden und kann dann mit seinem Account das nutzen. Feature-Set ist gleich wie bei der kommerziellen Variante. Kleiner Hinweis wird eingeblendet quasi für Private Use Only. Und wenn man eben das betrieblich nutzen will auf eben den Desktop-Rechnern seiner Mitarbeiter, dann ja, kostet das weiterhin eben Lizenzgebühren.
Ja, spannend. Also ich glaube, man will da so ein bisschen die Leute mit besänftigen, die das halt gerne im Homelab dann irgendwie einsetzen, um Dinge zu tun. Aber es ist natürlich jetzt kein vollwertiger Ersatz für so ein E6i. Weil wenn ich so meine ein, zwei VMs habe, die auf irgendeinem kleinen Rechner laufen, okay, dann kann ich das natürlich auch unter der VMware Workstation machen. Aber es ist dann halt kein richtiger Server und eigentlich dann auch nicht so unbedingt das, was man im Homelab haben will. Aber gut, ich sag mal so, besser die Option zu haben, als sie nicht zu haben. Hätte ich nicht erwartet, finde ich prinzipiell begrüßenswert. Beim nächsten Thema bin ich noch nicht so ganz sicher, wie ich es finden soll. Und zwar hat Jolla ein Community-Phone angekündigt. Und jetzt war es ja so, dass es lange relativ ruhig um Jolla und Sailfish OS war. Also wir haben ja vor einiger Zeit auch mal eine Folge zu dem Thema Linux-Smartphones veröffentlicht. Das war die Folge 50, die haben wir auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und das ist insofern ja ein interessantes Projekt, weil es halt eben ein echtes Linux für so ein Linux-Smartphone ist, das jetzt vielleicht nicht so weit von der täglichen Benutzung wegsteht, wie jetzt vielleicht die ein oder andere Mobile-Linux-Distri, die es da draußen vielleicht auch geben mag. Und jetzt ist Sailfish OS in der Version 4.6 erschienen. Die Release-Notes haben wir mal verlinkt, da hat sich sehr viel getan. Soweit wie ich das überblicken kann, ist es vor allen Dingen 5G-Support für neuere Sony Xperia-Geräte, auf denen ja maßgeblich Sailfish OS installiert werden kann und auch viele geschlossene CVEs, die da eben Einzug gefunden haben. Dann gab es aber auch eine Ankündigung, dass es für Sailfish OS 5.0 neue Regeln geben wird, und zwar wechseln die das Modell. Und zwar wird es ein Subskribierungsmodell geben, damit die Firma weiter finanziert werden kann. Also die wurde ja von den ursprünglichen Gründern wieder zurückgekauft. Das war ja mal Teil eines russischen Kommunikationsanbieters, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir haben, glaube ich, Ende letzten, Anfang diesen Jahres nochmal darüber berichtet. Und der Preis, der hier avisiert wird, ist 5 Euro monatlich dafür. Und parallel dazu wurde auch ein Community-Phone angekündigt. Das ist auf 1.000 Stück limitiert. Hat einen Preis von 299 Euro und wenn man Interesse daran hat, dann muss man das darin begründen, dass man einen Voucher im Wert von 50 Euro eben kauft und dann werden die 50 Euro dann eben von dem Preis abgezogen und enthalten ist eben ein Jahr lang diese Subskribierung, die man braucht, um das Betriebssystem benutzen zu können oder Updates zu bekommen. Beim SoC kann man sagen, das ist eher so untere Mittelklasse. Es ist so ein Octa-Core ARM-Chip mit 2 A75-Cores und 6 A55-Cores, also jetzt auch nicht das Neueste. 8 Gramm, es gibt 128 Gig Speicher und einen Micro-SD-Slot, wo bis 1 Terabyte reinpassen, wenn ich es richtig weiß. Das Gerät hat ein 6,5-Zoll-Display, hat LTE Plus statt 5G, also man nennt das wohl auch 4,5G. Es gibt Bluetooth 5 und WLAN nach AC-Standard, eine Dual-SIM und eine 64-Megapixel-Kamera. Bezüglich der Anschlüsse gibt es einmal USB-C und die 3,5er Klinke. Ich habe gehört, es soll Leute da draußen geben, denen das immer noch sehr wichtig ist. Die gibt es hier entsprechend auch. Und ja, also das Echo aus der Community war nicht nur Juhu. Also gerade die Subskribierungsgeschichte fanden einige nicht sehr gut. Ich verstehe natürlich aus einer unternehmerischen Sicht, dass man langfristig so ein Nischenprojekt, und das ist es ja schlussendlich, da muss man ja mal ehrlich sein. Also Sailfish OS ist ein Nischenprojekt. Ich kenne sehr wenig Leute, die das nutzen. Ich finde das prinzipiell total spannend. Bin jetzt aber nicht unbedingt der größte Fan dieser Sony Xperia-Geräte. Die sind relativ teuer dafür, dass sie relativ mittelmäßig sind und eine relativ ungute Kamera haben. Aber das ist nur meine persönliche Meinung an der Stelle. Und ja, wenn ich dann jetzt halt 5er pro Monat für mein Handybetriebssystem, bin ich auch noch nicht so ganz zum Entschluss gekommen, wie ich das finden soll, weil im Endeffekt, ich subventioniere die Hardware und die Entwicklung dafür. Weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt für mein iPhone jeden Monat irgendwie 5 Euro ausgeben würde. Wobei, wir sollen das vielleicht nicht so laut sagen, sonst gibt es vielleicht auch irgendwann ein iOS Pro oder ein iOS Max, wo genau das eingeführt wird, jetzt wo wir es ausgesprochen haben. Wie steht ihr denn zu dem Thema, Jan Felix? Würdet ihr im Monat Geld für euer Handybetriebssystem ausgeben wollen? Seht ihr da eine Notwendigkeit oder einen Grund für euch?
Nicht so richtig, glaube ich. Also ich finde, das sollte beim Handy mit drin sein. Dann muss der Preis halt entsprechend so sein, dass sich die Entwicklung da auch lohnt. Vor allem, weil man ja auch nicht für immer Software-Updates kriegen kann. Also klar, man hat gerne relativ lange Software-Updates, aber man muss dann auch irgendwo realistisch sein, dass so weit über 4-5 Jahre hinaus, zumindest in der Vergangenheit, wird man dann irgendwann auch von der Hardware abgehängt. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass Google jetzt noch oder dass Hersteller jetzt noch irgendwelche Handys von 2016 supporten sollen. Die Hardware ist ja überholt, hätte ich jetzt gesagt. Also man muss da irgendwo die Balance finden und dann, das sind im Monat 60 Euro, im Jahr 60 Euro mal 5 Jahre, so die Durchschnittslebenszeit von einem meiner Handys, ist schon eine Stange Geld dann.
Ich glaube, für mich ist vor allen Dingen wichtig, bei einem Projekt immer so ein bisschen Follow the Money zu gucken, okay, woher kommt das Geld denn sonst? Also wenn ich das Projekt jetzt bräuchte, so, bisher habe ich diesen Zug Linux-Smartphone generell für mich noch nicht gesehen, da irgendwie aktiv zu werden, auch weil das so ein bisschen, ich glaube, man muss es, glaube ich, schon ein bisschen wollen, so ein bisschen wie man Linux-Desktop ja auch wollen muss, so. Und wenn die Plattform irgendeinen inhärenten Mehrwert bietet, der so groß ist, dass, ne, dass man sagt, okay, ja, dafür kann man irgendwie Geld nehmen, bin ich zumindest auch eigentlich bereit, Geld dafür zu bezahlen, wenn das dann quasi die andere Geldquellen ersetzt. Ja, weil im Prinzip, was ist manchmal die Alternative, ist ja dann immer, wenn man irgendwie Geld braucht für Server, für Entwicklung oder sowas, entweder man verlässt sich darauf, dass die Community irgendwie was macht, also gar kein Geld so. Das klappt aber eigentlich ja manchmal auch ein bisschen begrenzt, oder man hat halt irgendwie Corporate Money oder eben irgendwas mit Werbung. Und bevor dann wieder irgendwas mit Werbung kommt oder halt irgendwie Geld aus anderen Quellen, bin ich vielleicht auch eher bereit als User, da irgendwie was zu zahlen. Aber man muss es, glaube ich, schon relativ gut verargumentieren, zumal es ja nicht Standard ist, sondern eher so ein bisschen so ein Eckfall. Und ich glaube, kann mir nicht gut vorstellen, dass man mit dem Finanzierungsmodell quasi auf dem Markt durchkommt. So.
Aber ja. Das befürchte ich auch, aber da werden wir einfach, glaube ich, nochmal berichten müssen. Und bin auf jeden Fall gespannt, dann zu hören, wie das Ganze ankommt. Also Link dazu ist auch in den Shownotes, wenn euch das Gerät interessiert. Guckt da gerne mal vorbei. Und auch generell, wenn ihr Feedback habt zu dem Thema Selfish OS oder ihr das vielleicht sogar nutzt, sind wir natürlich auch immer interessiert zu hören, was ihr zu sagen habt. Und last but not least, wir nähern uns schon wieder der 2-Stunden-Marke. Es waren schon wieder extrem viel News diesen Monat. Aber wir haben noch ein paar kurze News und Felix wird uns erzählen, was es da so Neues noch gibt.
Genau, wir feuern nur kurz noch ein paar Sachen rüber. Und zwar unter anderem angekündigt 2404 Support für ThinkPads der X13S-Reihe. Das ist ein ARM-Rechner und das ist dann dementsprechend also schon in Sichtweite für alle, die quasi mit dem Gerät unterwegs sein wollen. Also scheint auf jeden Fall gute Ubuntu-Unterstützung vom Start weg zu geben dann.
Yay! Cool. Okay. Finde ich super, weil das Gerät ist nicht ganz so gut angekommen, weil der Linux-Support auch unter anderem nicht so gut war von Anfang an, neben einigen anderen Dingen. Und ich habe jetzt auch vernommen in einem anderen Podcast, dass da jetzt auch neue Geräte kommen sollen, also neue, ganz neue aktuelle Geräte, die auch mit ARM-SoCs kommen, so die neuen T14, T16-Serie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also vielleicht hilft es ja den Geräten auch, dass die vielleicht von Release an besser mit Linux laufen. Fände ich spannend.
Genau, ansonsten gibt es noch den Alma Release 9.4 und dementsprechend auch neue News aus dem Alma-Projekt. Es gibt jetzt eine neu gegründete ein Engineering Steering Committee, ALESCO. Und da treffen sich eben vor allen Dingen technisch Interessierte quasi oder die haupttechnischen Contributor an dem Projekt und berichten quasi oder beraten über die technische Ausrichtung des Projekts. Also zumindest ein bisschen aktives Leben aus dem Projekt. Ja, das war es eigentlich schon von den Kurznews-Sachen.
Hauptsache ALESCO geht's gut. Also ich habe mir mal die Webseite angeschaut. Da waren auf jeden Fall einige Gesichter mit dabei, die man so kennt. Zum Beispiel Neil Gompa, der ja auch in sehr vielen Projekten unterwegs ist und da vielen beisteuert oder auch in anderen Komitees mit drin ist. Ich glaube, der ist auch in einem der Fedora-Komitees mit drin. Also finde ich gut, dass das Projekt sich da bewusst so aufstellt, dass man dem Projekt nicht den Vorwurf machen kann, dass sie eben von der dahinterstehenden Firma abhängig sind, weil das sind sie ja einfach nicht, weil es halt einfach ein unabhängiges Projekt ist und die Komitees eben das auch bescheinigen. Kommen wir mal zu den Tooltips des Monats. Und ich habe ein Tool mitgebracht, das euch vielleicht über die Trauer, über den Verlust von NeoFetch hinweghelfen kann, und zwar Machina. Jan hat es schon angeteasert, und zwar ist das eine NeoFetch-Alternative, die natürlich, wie gehört sich das heutzutage, in Rust neu geschrieben ist. Auch da wird mir Jan zustimmen, dass das eine sehr gute Idee ist. Und das Ganze ist viel schneller, sagt die README. Ich weiß jetzt nicht, ich habe nur nie einen Performance-Benchmark von NeoFetch gebraucht in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber auf dem Graphen sieht das interessant aus. Es scheint wirklich um Vielfaches schneller zu sein und es ist vor allem auch vielseitig anpassbar. Das heißt, man kann sein eigenes Logo reinschmuggeln oder noch Features ergänzen, wenn man das möchte. Und da auf jeden Fall an der Stelle nochmal Kudos an den Jörg für den Tipp. Der hat mir das nämlich empfohlen schon vor längerer Zeit und das benutze ich jetzt halt eben, wenn ich kein NeoFetch benutzen will.
Ja, ich habe es ja auch am Anfang schon angekündigt. Ich habe ja schon fast alles gespoilert jetzt. Ich habe mitgebracht FlashROM. Und zwar ja, wie schon gesagt, das ist zum Bearbeiten von Flashchips, die das eigentlich nicht wollen. Und zwar habe ich mir auf AliExpress so ein günstiges Mikroskop geholt und das kann Bilder und Videos speichern, aber halt nur auf die mitgelieferte SD-Karte. Und da wollte ich mir jetzt mal die Firma angucken, ob ich mir da irgendwie Streaming-Support für einen Rechner zusammenbasteln kann. Ein USB-Port ist dran und jetzt, wo ich das auseinandergebaut habe, ist da auch ein AUX-Anschluss dran, also so ein 3,5 mm Klinke. Ja, es scheint ein spannendes Projekt zu sein, was die lieben Damen und Herren auf AliExpress mir da verkauft haben. Ja, Tool funktioniert ganz gut, nur wenn man contributen will, könnte das ein bisschen länger dauern.
Ja, mein Tipp ist tatsächlich vielleicht auch schon ein bisschen älter und jetzt nicht mehr so latest, greatest Software, aber zumindest ganz praktisch zu wissen, dass es das gibt und wie das grob funktioniert. Es geht um SoftHSM2, das ist ein Tool aus dem DNS-Tech-Umfeld. Ich bin da projektbedingt drüber gestolpert, einfach weil ich die Integration gegen eine HSM testen musste und keine hatte. Und ich hatte das schon mal vor einer Weile probiert und habe dann so in Container-Tools geguckt, weil ich dachte, okay, ja, irgendwie so ein Server in der Richtung, also irgendwie ein Container in der Richtung, und da gibt es auch etliche. Und ich habe das jetzt aber erst richtig durchdrungen, dass quasi SoftHSM2, das steht auch einfach als Paket, auch in DNF einfach zur Verfügung, in den Paketquellen, standardmäßig zumindest bei Fedora. Und das kann man einfach installieren, dann hat man eine Library direkt mit drin und mit der kann man dann quasi gegen diese PKCS11-Schnittstelle integrieren, also damit interagieren, im Prinzip alle möglichen Anwendungen einfach mal testen, die im Prinzip über PKCS11 irgendeinen Verschlüsselungsmechanismus nutzen, ob das jetzt selbstgebaute Skripte sind oder ob das eben jetzt eine Applikation ist, die als Backend eben irgendeinen Key nutzen kann. Über den Weg kann man das relativ schnell testen. Das funktioniert auch gut und stabil. Und es gibt auch noch ein CLI-Tool, mit dem man da neue Keys anlegen kann und die Slots verwalten kann. Das ist jetzt vielleicht eine Nische, die nicht alle Leute betrifft, so. Aber für die, die das halt mal machen wollen, ist das auf jeden Fall ein ziemlich einfacher Weg, da dran zu kommen. Ich fand die Suche nach einem verlässlichen Container auf der Stelle fand ich schwieriger tatsächlich, zumal die dann oft, das macht ja jetzt ist auch so, es gibt auch viele Container, werden dann gebaut damit und noch zusätzlich gebundelt mit einem PKCS11 Proxy, über den man dann darauf zugreifen kann. Aber ja, das für mich war das zumindest der allereinfachste Weg und das wollte ich mal teilen, falls es mal jemand braucht.
Sehr schön. Ich war erst ein bisschen verwundert, als ich einen DNS-Link im GitHub-Link-Titel gesehen habe im Dokument, weil ich hätte dich jetzt gar nicht so in die DNS-Säcke gesteckt, aber hast du ja erklärt, dass es um anderes Tooling geht. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema, das wir mal behandeln könnten. So DNS selbst betreiben und Pro-Level DNS-Sec selbst betreiben. Ich glaube, das ist auch ein Quell unerschöpflicher Freude. Habt ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt?
Ich habe mal einen eigenen DNS-Server geschrieben, aber den habe ich nicht besonders lange produktiv betrieben.
Okay, das wäre dann Level 3, nicht nur die Software benutzen, sondern einfach selbst schreiben.
Also DNS, das sind diese, ich nenne sie liebevoll diese Boomer-Protokolle. Telnet, DNS, so, das kommt aus einem Zeitalter, da war Authentifizierung, war da noch so, ach ja, das können wir mal machen. So, Verschlüsselung war so, ach nee, muss nicht. So, weil so ein Telnet, du kannst dich einfach mit Netcat auf dem Telnet-Server verbinden und das funktioniert.
Ja.
Du kriegst manchmal ein paar Zeichen, die du nicht verstehst, aber das geht größtenteils.
Aber ich würde sagen, ich würde es vielleicht so ein bisschen mitgehen, dass es aus einer quasi schon ein bisschen länger auf jeden Fall alles im Game ist. Ich finde, LDAP und sowas gehört auch dazu.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es ist quasi das Kernwissen, so, das man irgendwie doch braucht. Was ich aber entspannt finde, dass es so Sachen sind, die modern schwer, also Grundlagen, klar, kann man sich relativ einfach zulesen. Aber im Gegensatz zu so neuen Sachen, es gibt 12 Millionen quasi Kubernetes-Guides wie Getting Started with Kubernetes, aber find mal einen aktuellen Guide quasi, der dich von Anfang an durchführt, okay, wie komme ich quasi mit den Advanced Features von DNS klar?
Ja.
Du findest nur so Bücher, die sind so richtig alt und angestaubt und die Sachen zum Teil, die da gesagt haben, gibt's schon gar nicht mehr. Und da musst du dir irgendwie rausprokeln quasi, was dann quasi für die aktuellen Sachen, was du dann dafür brauchst. Aber wenn du das einmal geschafft hast, dann hast du Wissen mit quasi zumindest bis jetzt noch mehr oder weniger unendliche Halbwertszeit, mit dem du die Hälfte aller IT-Probleme eigentlich lösen kannst.
Ja, Und das ist echt schwer, Leute zu finden, die diese ganzen Core-Dienste wirklich auch beherrschen. Ja, also so DNS mal irgendwie oder ein Sendmail oder ein Postfix oder einen Kurier mal ordentlich. Das ist so.
Stimmt, SMTP.
Genau, ja.
SMTP, POP3, diese Boomer-Protokoll. Ich bleib dabei, das ist Boomer-Protokoll.
Also für diese Folge, liebe Zuhörende, sendet das Feedback bitte nicht an podcast.sva.de, sondern bitte einfach direkt an die E-Mail von Jan, die wir euch in den Shownotes verlinken.
Ja, liebe Grüße, tut mir leid, wenn ich damit irgendwen verletzt habe, aber ich glaube, diese Protokolle wurden, also ja. Ich glaube, es ist nicht mal falsch, wenn ich jetzt sage, dass das Babyboomer waren, die diese Protokolle entwickelt haben, oder?
Das muss ja auch nicht schlecht sein, notwendigerweise, wollen wir mal festhalten. Ja?
Nein, also die waren zu deren Zeit waren es angemessen und dass wir jetzt in 2024 diverse Änderungen auf DNS raufmachen, statt da mal zu überlegen, ist DNS überhaupt noch der Way to go?
Man könnte es schließen mit dem Wort zum Sonntag Level 5 quasi. Du hast eben gesagt, Level 4, eigenen DNS-Server entwickelt. Jan Level 5 quasi, nächste Woche DNS-Alternativprotokoll als quasi proposed.
RFC will ich jetzt sehen von dir. Ja, jetzt musst du liefern.
Ja. Dieses XKCD-Comic, es gibt 13 Competing Standards, man sollte was tun.
14, ja.
14 Competing Standards.
Ja.
Genau.
Gut. Okay. Ich glaube, wir machen mal langsam lieber einen Sack zu, bevor wir wirklich die 2-Stunden-Marker reißen. Wir hoffen, euch bisher hier nicht verloren zu haben, liebe Zuhörende. Feedback ist uns weiterhin sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltips habt, sendet sie gerne beispielsweise per E-Mail an podcast@sva.de. Wir freuen uns auch über Kommentare via Podigy. Auf Social Media dürft ihr gerne den Hashtag der Folge NeoFetchRoyal benutzen und wir freuen uns auch über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. In dem Sinne, vielen Dank, Jan Felix, wieder viel mitgenommen und bis zu einer der nächsten Folgen.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Ciao.